Der eine hat kein Mikro, der andere kein Internet. Ich bin gespannt, ob das hier funktioniert.
Sowas gibt's nur im Fußball. Digga, das ist Musik und Fußball, ne? Sind die beiden Sachen, auf die wir Menschheit richtig stolz sein können.
Es ändert sich nicht. Jede Woche die gleiche Scheiße. Meine Nerven werden einmal angespannter und ich weiß, das wird mir nicht besser gehen in 2 Wochen.
Wichtig ist auf dem Platz. Der einzig echte und einzig wahre Fußball-Podcast mit Nico Beckspin, Pedder und Onkel Pillow, powered by EA Sports. It's in the game.
Es ist unglaublich, aber wir haben es geschafft. Und das nach den letzten Wochen, muss man mal sagen, ist eine Aufgabe, die man wie bei so einem guten Fußballverein im Mittelfeld der Bundesliga, der so zwischendurch eine Schwächephase hatte, auch mal einfach hoch anerkennen, wenn du mal grundsolide an einer Stelle, wo du es nicht erwartest, einfach mal einen 3-0 Auswärtssieg holst und damit dann zeigst, dass du da bist und dass du es kannst. Wichtig ist auf dem Platz, ist in voller Montur hier. Mein Name ist Nico Beckspin, natürlich Peter dabei. Peter, wir müssen vorher eine Sache ganz kurz klären. Alles, was rund um den ersten FC Köln zu besprechen wäre, kannst du aus vertraglichen Gründen nicht machen. Das ist richtig, ne? Also auch du darfst nicht für Interviews zur Verfügung stehen.
Das ist richtig, ja. Bist du hier nicht in der Form, ja. Aber wir können über Aachen reden, hey. Ja, aber ein bisschen über den FC können wir auch schneiden, klar.
Mal gucken, wie viel du erzählen darfst. Pimpf, ich habe 2 Fragen. Die erste ist, hast du alle Vorbereitungen fürs Derby schon quasi angeschmissen? Und wie sieht's um die Stromkästen bei dir in der Ecke aus? Sind die mittlerweile braun-weiß oder weiterhin schwarz-weiß-blau?
Stromkästen bei mir sind schwarz-weiß-blau, weil ich in schwarz-weiß-blauem Gebiet wohne.
Ja, aber das ist doch eine Sache, an der man sich annehmen muss in der Derbywoche. Da musst du eigentlich loslaufen im Baumarkt, rote und weiße Farbe. Ja,
Digga, das ist doch, also, nee, das ist nicht meine Aufgabe. Oder da sollen sich andere drum kümmern. Und ja, bezüglich der Vorkehrung fürs Derby ist noch nicht alles. Ich bin auch auf der Suche nach einem Ticket. Bin dir ja auch schon mal in die DMs reingeslidet. Also ich bin auf jeden Fall bisher noch ticketlos. Ja, das dachte ich mir, aber an sich sollte ich ja eigentlich ganz oben stehen als dein Top-Freund Nummer 1, ne? Ja. Dementsprechend warte ich da nochmal auf eine Rückmeldung von unter anderem dir. Nee, ja, ansonsten werde ich mir das Ding im TV reinziehen. Ich lasse das auf mich zukommen. Noch bin ich relaxed.
Ich hab da gesagt, der füttert bisschen an hier, der Kollege mit dem Rauschebart, der füttert bisschen an.
Genau. Und ich merke schon, jetzt wenn es heiß wird, ich bin raus dann, ja.
Ist so, Bro. Ist so. Immer
mal gucken, wer jetzt auf Platz 1 ist. So, ich bin jetzt aus den Top 10 Friends rausgerutscht, ja, wahrscheinlich. Ja,
ich grüße auf Platz 37.
Ja.
Ihr seid alles Penner. Ich selber bin
dieses. Peter ist so bei den Minusplätzen.
Genau. Ich bin ja selber das Plus 1 gerade. Ich hab mich aber mit. Ich mach ein lustiges Experiment. Ich habe mich mit Nils von Bundesliga habe ich mich verabredet. Ja, seines Zeichens ja HSV-Fan. Und ich habe ihm das quasi reingequatscht. Und es ist auch einfach nur gekaufte Karten. Ich sitze mindestens mitten so an der Seite vom HSV-Block. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo ich mich darauf eingelassen habe. Aber wollte mit ihm zusammen das Ganze erleben. Und bin gespannt, wie es am Ende ausgeht. Aber das werden wir nächste Woche bestimmt besprechen. Dann ist wieder groß. Das Thema hundertprozentig. Pillow, wo bist du gerade? Es sieht ein bisschen so aus, als ob du auf deinem eigenen Videodreh für deine neue Elektro-Remix-Single von
Comeback.
Arbeitest du an der Comeback-Single?
Remix ist ganz wichtig, wo ihr gerade Comeback sagt. Ne? Ich bin gestern, als ich abends zum Restaurant gefahren bin, oder besser gesagt zum Barbecue-Laden, ist ja gar kein richtiges Restaurant. Naja, bis auf jeden Fall habe ich irgendwie so ein bisschen mich verquatscht beim Autofahren und habe eine Ausfahrt verpasst und musste dann irgendwie da kurz durch Witten irgendwie. Da bin ich an einem Friseur vorbeigekommen, der hieß Comeback. Also der Come.
Stark. Stark.
Also bei mir gegenüber ist Hawaii, ne? Das ist ja schon so das schon Letzte, gottlos, was man sich einfallen lassen kann. Also Hawaii ist schon Maximum gottlos, ja. Aber Comeback ist, wow. So, aber sorry, jetzt habe ich deine eigentliche Frage ganz verdrängt. Nein, ich bin etwas verschnupft und etwas angeschlagen, leicht lediert im wunderschönen Pristina mal wieder. Und bring die Viren, die ich mir hier letzte Woche eingefangen habe, ja, bringe ich frei Haus jetzt wieder zurück und mache hier mein Ding gerade in der Lobby, weil WLAN im Zimmer schwierig. Mich stört ein bisschen, dass die Nummer irgendwie nicht Samstag 20:30 steigt, ne, sondern am Freitag 18:30. Das ist irgendwie für das Spiel, in dem ihr aufsteigen werdet und dann auch noch in Hamburg, ist das hat, finde ich, nicht der optimale Zeitpunkt.
Das ist richtig, aber es gibt eine gute Sache an der ganzen Geschichte, und zwar spielt Düsseldorf parallel. Und die spielen ja auch eine Rolle. Das heißt, wenn Düsseldorf verliert, dann könnten wir ja auch verlieren. Und nun werden wir bestimmt ja später auch noch, wie Peter gesagt hat, über Aachen sprechen, die auf der Couch aufgestiegen sind. Und das finde ich irgendwie noch ein bisschen beschissener, wenn jetzt Düsseldorf Freitagabend reinscheißen würde und wir dann erst am Samstag spielen. Dementsprechend finde ich das zumindest ganz gut, dass diejenigen, an denen es auch noch abhängt, mit abhängt, parallel spielen.
Ja, können wir mal Dingens, ne? Können wir da vielleicht mal direkt reinspringen, Alter, und direkt mal den Schwenk zu Pimpfen mit St. Pauli machen und so. Alter, da ist ja Maximum Zunder drin, ne? Jetzt, wo du das sagst, hier mit Düsseldorf, wir haben den ja irgendwie nochmal 2 Punkte geschafft wegzunehmen jetzt am Samstag. 4 Punkte Hamburg auf Düsseldorf. Ja, du, der Schalke Pauli Pakt, der stand schon Anfang der Woche und der wurde eingehalten. Hamburg 4 Punkte auf Düsseldorf, also heißt Hamburg muss eigentlich, ne? Hamburg muss. Und Pauli kann und will und Düsseldorf sollte auch irgendwie, alles schon richtig.
Ja, und pass auf, ne? Also gerade für Hamburg, ne? Also Hamburg muss ja eigentlich auch die Daumen drücken, dass Düsseldorf verliert. Ja, heißt, wenn Düsseldorf verliert, könnte selbst Hamburg gegen St. Pauli gewinnen und trotzdem würde St. Pauli aufsteigen. Das heißt, Hamburg ist von beiden Seiten gefickt. Also die hoffen einerseits, dass Düsseldorf verliert, damit die noch aufsteigen können. Die wollen natürlich aber nicht, dass St. Pauli bei denen zu Hause aufsteigt. Also Hamburg ist Double Fuck von beiden Seiten. Ich weiß nicht, was ich mir als HSV-Fan jetzt mehr wünschen würde. Diese Frage geht raus an unsere Communities, leitet gerne mal rein. Aber für HSV Double Fuck des Grauens, Alter. Diese Konstellation, keine Ahnung, ich glaube, das gab's auch noch nie so im deutschen Fußball, dass du im Stadion deines Stadtrivalen aufsteigen kannst oder dass es Erzfeind ist, so das schon, da ist auf jeden Fall schon einiges angerichtet, ne?
Ja, das ist eine Geschichte, die original der HSV und auch die letzten 15, 20 Jahre dieses Vereins automatisch mitschreibt. Und ich bin ja jetzt über die letzten Jahre schon in einem Modus, dass ich denke, hey, ja, okay, jetzt kommt mal wieder in die erste Liga, das war jetzt lang genug witzig und sowas alles, aber die hören ja nicht auf, sich selber neue Kapitel darüber zu schreiben, wie bescheuert das für einen Fußballverein laufen kann. So formuliere ich es jetzt mal vorsichtig. Und besagter Nils ist nicht der Einzige, der mir beim Blick auf den Spielplan erzählt hat, ja, pass mal auf, 32. Spieltag, das wird der Moment sein, in dem FC St. Pauli in die erste Liga aufsteigt und der HSV aus dem Aufstiegsrennen verschwindet im eigenen Stadion. Und es riecht alles danach. Und wir reden jetzt gerade darüber und vielleicht ist am Freitag alles vollkommen egal, weil Hamburg 4-0 gewonnen hat, 4 Tore Robert Latzel und dann ist das alles hinfällig. Aber die Matrix, die sagt das voraus. So, die Einsen und Nullen schreiben gerade die Geschichte, dass nach dieser ganzen, eigentlich selbst bei St. Pauli haben wir seit 100 Jahren in dieser Stadt, ist nächsten Freitag der Moment, in dem es das erste Mal wechselt, dass der FC St. Pauli größer ist als der HSV. Und das macht dem Ganzen schon nochmal, gibt ihm nochmal, also zumindest in Bundesliga-Zeiten, da gibt dem Ganzen schon mal eine ganz andere Farbe.
Ja. Das ist komplett absurd. Also besser hätte man denkt ja gerade bei dieser Sitcom HSV, die wir jetzt schon seit einiger Zeit erleben, denkt man immer, die nächste Staffel kann nicht krasser werden. Und dann wird die nächste Staffel mit dem Staffelfinale doch noch krasser.
Vor allen Dingen.
Das ist wirklich absurd.
Ja, legen wir noch einen drauf. Haben wir, glaube ich, letzte Woche schon hier drüber gesprochen. Weiß ich nicht, auf jeden Fall irgendwo. Wenn St. Pauli aufsteigt und wenn Holstein Kiel aufsteigen, ist der Hamburger Sportverein der Dino der zweiten Fußball-Bundesliga.
Ich weiß. Moin. Aber guck mal, ganz ehrlich, ne, also das haben die dann auch irgendwann nicht mehr verdient, ne? Also ja, so ein paar Jahre leiden und so, ne, ist schon okay. So, ja, da muss jeder witzig mal durch.
Jetzt, ne? Aber jetzt hör mal auf. Ne?
So ist nicht mehr lustig, ja. Reicht jetzt, ja. Ich schwör's dir. So, nicht, dass ich irgendwelche Supersympathien für den HSV hätte oder so, aber also die haben schon, ja, aber sind sie ja am Ende selber schuld, ne? Aber die müssen schon, also die da drumherum stehen um den Platz da Jahr für Jahr und so, ne, die haben ja nichts gemacht, ne? Von daher, das kann einem schon ein bisschen leid tun. Aber ja, also ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass Hamburg das Spiel gewinnt. Ich sag nicht, dass sie verlieren, aber ein Sieg und schon gar nicht hier 4-0 oder so. Also würde mich sehr überraschen. Düsseldorf, ja, Nürnberg ist jetzt auch nicht der gefährlichste Gegner für Düsseldorf zu Hause, ne? Naja, schauen wir mal. Ist auf jeden Fall Maximum Zunder drin und ich muss dementsprechend dann schon Freitag gucken, dass ich schnell da irgendwie vom Flughafen in Dortmund wegkomme und pünktlich zu Hause vom Fernseher bin. Ne? Also das kann ich mir nicht gehen lassen.
Pimp, ich bin mir ziemlich sicher, du wirst es ins Stadion schaffen. Ich werde berichten von vor Ort. Auf jeden Fall halte ich in der Gruppe auch auf dem Laufenden. Und Peter, du hast ja aber ehrlicherweise ganz andere Sorgen gerade, ne? Oder interessiert dich das Spiel an irgendeiner Stelle?
Ja, ach doch, klar. Ich freue mich doch, wenn wir auch hier mit dem Podcast was Gutes bewegen können, ne? Also, Pimp ist hier eingestiegen mit großer Sorge und das widerlegt sich jetzt, das höre ich doch erstmal gerne.
Noch müssen wir ein bisschen die Bälle flach halten aber auch, ne? Also für mich ist das jetzt noch nicht sicher am Wochenende, dass das passiert. Es hat natürlich auch irgendwie ein bisschen Konfliktpotenzial oder es ist auch irgendwie ein bisschen weird, weil die Party natürlich dort eine andere sein würde, als sie dann, wenn du eine Woche später zu Hause aufsteigst, definitiv ist.
Ja, vor allem so, musst du erstmal wieder durch die S-Bahn nach Hause, ne?
Ja, genau. Also ja, das birgt durchaus einige Situationen so. Noch können wir nicht gratulieren, noch müssen wir Ball flach halten und aber ja klar, lief natürlich jetzt optimal am Wochenende für uns.
Hast du Sorge, dass es eskaliert?
Nee, ehrlich gesagt nicht so mega extrem, aber wenn wir jetzt eine Woche später aufsteigen, dann sehe ich mich schon auch bei so einem Platzsturm im eigenen Stadion und das würde ich jetzt im Volkspark, glaube ich, nicht machen so. Ne, also da bist du eher, da fahre ich dann eher zurück ins Viertel erstmal, bevor ich richtig Gas gebe.
Oberkörperfrei feiern würdest.
Das könnte schon durchaus passieren, ja.
Ja, wir warten gespannt. Ich habe mir jetzt am Freitag war auch im Stadion. Du warst auch noch da, ne?
Bälle flach.
Aber du warst auch im Stadion, ne? Ja.
Wollen wir da noch mal kurz zwei Sätze zu sagen?
Warum schleicht da einer im Bademantel im Hintergrund durch ein Bild?
der hat kurz seine Sportzigarette auf dem Balkon genossen.
Ja, sehr stark.
Shoutouts an Grinch, das ist mein Mitbewohner.
Sehr stark. Also am Ende, die Leute haben das Spiel gesehen, das ist jetzt schon 4 Tage her. Was mir nur aufgefallen ist, und das ist das Entscheidende, ich fand, das war im Stile einer Mannschaft, die schon sich der Verantwortung bewusst ist, dem Momentum bewusst ist, in dem sie gerade stecken. Das war hart umkämpft, das war nervig, aber sie haben es runtergespielt.
Also das war auf jeden Fall kein gutes Spiel, aber also selber spielerisch jetzt nicht wirklich gut, aber du hast halt nichts zugelassen von Rostock, die absolut harmlos waren, die du auch harmlos gehalten hast. Ich fand eher so die Brisanz drumherum jetzt dann irgendwie so das Spannendere. Das Bullenaufgebot, das war ja wieder komplett insane und auch im Vorfeld hat sich dieser ganze Dixie-Klo-Hype ja schon ein bisschen aufgebauscht. Ist dann, und das muss man glaube ich auch mal kurz ansprechen, gegipfelt in einem Song. St. Pauli spielt ja immer, wenn Gästemannschaften da sind, spielen sie immer die Gästehymne zur Begrüßung. Das haben sie in dem Falle nicht gemacht, sondern haben einen, ich weiß nicht, irgendeine Rockband hat einen Song kreiert dafür. Für Hansa-Fans gibt's heute nur Dixie-Klos. Das wurde von sehr viel Folklore-Fans und so wurde das auch gut gefeiert im Stadion. Im Internet hat's viel Häme abbekommen. Ich fand das an der Stelle auch ein bisschen, weiß ich nicht. Ich habe auch ehrlich gesagt jetzt so, wo wir über Aufstieg reden und das wirklich greifbar wird, habe ich auch so ein bisschen, will ich überhaupt die Nummer 1 sein? Also so, will ich jetzt der Goliath sein? Und irgendwie fühlt sich das gerade auch so ein bisschen, diese ganze Kultkacke und irgendwie Erfolgsfans und also es birgt auch Gefahren mit sich, die,
da muss ich
die
so ein bisschen.
Das geht aber echt schnell, dass man denkt, wäre geil, wenn mehr Leute kommen und auf einmal wollen sie alle kommen und dann.
Digga, auf einmal schnappen die mir meine Tickets richtig, weg, Alter.
Ja, genau.
Ich habe ein bisschen Angst
Pain,
auch. Ich habe bisschen
richtiger
Angst.
Richtiger Pain um die Tickets. Und ich habe eine Beobachtung gemacht, die ich mal mit euch teilen wollte. Nico Backspin mit seinem Blick so ein bisschen auf kulturelle Strömungen, Marketing-Blickwinkel und sowas alles. Hot Take, HSV ist gerade dabei, die nächste Generation für sich zu erobern. Ja. Und St. Pauli nämlich, und ihr wisst, ich habe eine große Liebe für den Verein, das ist Teil meines Lebens, Teil meiner Stadt, das ist der Verein, der mich in meinem Hamburger Dasein mitgeprägt hat. Aber das sind halt sehr viele ältere Menschen, die sich alle sehr darin gefallen, dass sie zu diesem Ding gehören und da den Nachwuchs herzuerarbeiten, dass auch die komplette Breite sich mit dem Verein identifiziert. Ich habe das Gefühl, das wird immer schwieriger. Weil auf der anderen Seite der HSV und die Generation, die da jetzt gerade kommt, die hat die ganze Häme, die ich 15, 20 Jahre lang in mir getragen habe, das haben die ja alles gar nicht mitgekriegt. Und jetzt sehe ich, und in diesem Format hier ganz gut, glaube ich, ganz viele junge Straßenrapper, das ist so mein Impact, den ich hatte. Mir ist das bei Social Media aufgefallen. Ich bin so ein bisschen durch, TikTok, bam, 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 Rap, Hamburg, bam, bam, bam. Und auf einmal, einer nach dem anderen, alle Herkünften, HSV-Trikots gesportet. So wie sie Real Madrid-Trikots sporten oder irgendwie sowas. Und da habe ich so gemerkt, okay, krass, dann siehst du, dass da jede Woche 57.000 Mann im Stadion sind, dass sie alle gar nicht mehr wissen, was das bedeutet. Ich meine, da werden jetzt Menschen eingeschult, die nicht mitgekriegt haben, dass der HSV mal erste Liga gespielt hat. Das gehört alles dazu, dass da eine neue Generation wachsen kann. Das finde ich interessant, ob der HSV irgendwann der coolere Verein wird.
Ja, Finde ich auch spannend. Also ich gucke jetzt dabei nicht so sehr auf den HSV, sondern ich mache mir eher Sorgen um so ein paar Strömungen bei St. Pauli. Aber man kann es ja auch ganz konkret, für mich zum Beispiel, ist das sichtbar ganz klar an dem Beispiel Union Hertha, wo sich das meiner Meinung nach, oder zumindest aus meinem Blickwinkel, total geswitcht hat. So, es waren immer so die großen Hertha und die kleinen Underdogs Union, für die man dann so ein bisschen Liebe hatte. Und dann war mir das irgendwann auch ein bisschen zu kultig. Und jetzt plötzlich, da werde ich ja später mit meinem Thema auch nochmal drauf zurückkommen, macht Hertha ganz viel richtig und ist irgendwie viel sympathischer unterwegs. Und ja, das ist so eine Schwelle, vor der ich auch ein bisschen Angst habe. Davon abgesehen, dass du dann im nächsten Jahr halt in dieser unattraktiven ersten Bundesliga spielst und nicht in dieser Kracher zweiten Bundesliga mit Schalke, Köln etc. pp.
Ja, ich denke andersrum also auch. Wenn du dann guckst, wer hochgeht, dann denkst du auch geile Vereine. Ja.
Ja, dann lass Schalke hoch in diese uninteressante erste Liga.
Ah, du kannst dich, auf eine richtige Kracher-Zweitligasaison freuen mit Köln, Hamburg, Herder und Schalke als Top 4, wovon maximal drei, aber erstmal zwei aufsteigen. Das
wär, ey, sorry, das klang jetzt ein bisschen falsch auch von mir, ne? Ich träume seit Ewigkeiten, seit über 10 Jahren auch davon, dass wir diesen Aufstieg mal packen, und ich habe jahrelang abgekotzt über Ambitionslosigkeit. Ich muss das ein Stück weit revidieren. Ich werde mich natürlich krass freuen darüber, ne? Ich habe nur gerade so ein bisschen so probiert, so meine realistischen Sorgen dazu zu schildern. Aber nix da, Pillow, den Platz behalten wir. Sorry, wir gehen hoch. Ja, nächstes Jahr dürft ihr dann.
Wird ja nicht klappen, ne? Von daher. Ja, pff, schauen wir mal, ne? Eins nochmal dann. Nur erstmal noch den Klassenerhalt zuzuhören.
Ja, aber hast du da noch Sorgen? Nee, ne? Also ich meine, wie in Wiesbaden schmeißt den Trainer raus, die ziehen nochmal die letzte Karte. Kaiserslautern punktet, Rostock ist das Schlüsselelement, ne?
Ja, die sind mir ehrlich gesagt alle sekundär jetzt mittlerweile. Also wir haben jetzt Samstag fahren wir nach Osnabrück, so, und danach kommt Rostock. Da müssen da 6 Punkte raus und dann ist der Drops gelutscht. Mhm. Vielleicht werden es nicht 6, vielleicht werden es 4 oder im dümmsten Fall 3, wobei kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also zu Hause gegen Rostock, das gewinnen wir so, und jetzt in Osnabrück müssen wir schauen, aber also unter 4 Punkte kann ich mir das nicht vorstellen. Nochmal, diese Spiele müssen erst gespielt werden, ne? Und die spielen sich nicht von alleine und alles, was dazugehört, so, aber ich mache mir da ehrlich gesagt bei dem Konglomerat an Mannschaften, die da irgendwie noch unten reinrutschen können, bei dem Restprogramm, was wir vor der Brust haben, mache ich mir da keine ernsthaften Sorgen mehr, wie vielleicht noch vor ein paar Wochen. Spannung hochhalten, so weitermachen wie in den letzten Spielen. Also, wann haben wir eigentlich das letzte Mal verloren? War das Ding gegen Hertha?
Paderborn? Hertha?
Nee, Paderborn unentschieden. War das 5-2 in Hertha, diese Blamage?
Ja.
Ja, ist jetzt auch schon
mal
her.
Ich gucke hier nebenbei nochmal nach, ja.
Oder vergesse ich da jetzt danach noch ein Spiel, was wir auch verloren haben?
Nee, Hertha, letzte Niederlage.
Ja.
Elversberg war halt dieses dumme Unentschieden.
Ja, ja. Oh. Sag mal ein Datum, Nico.
26. Spieltag. 17.3.
Ja, okay, gut. Dann, ja, aber auch schon, ne? 1,5 Monate jetzt her.
5 Spiele. Fünf Spiele seitdem. 1 Sieg, 4 Unentschieden.
Ja, das ist so ein bisschen, ne? Der Knackpunkt. Also in den, da hatten wir schon vor 2 Wochen drüber gesprochen. Das ein oder andere dieser Unentschieden hätten auch durchaus Siege sein können, auch wenn das mitunter meistens namhafte Gegner waren. Aber also lange Rede, kurzer Sinn. Nein, ich mache mir keine akuten Abstiegssorgen mehr, obwohl ich genau weiß, das war, ne? Jetzt die Spiele, die da jetzt kommen, auch erstmal erfolgreich gestalten müssen. Aber nicht zuletzt mit so einem fitten Uedraogo für 3 Spiele, so wie der jetzt wohl aussieht, dass er, ne, jetzt durchstarten kann. Also durchstarten in Anführungsstrichen, nur 3 Spiele, die Saison noch hat. Aber auch die Defensive hat sich da weitestgehend stabilisiert und das macht mir jetzt keine großen Schmerzen mehr. Ich hoffe, dass mir das nicht um Ohren fliegt, dass ich das jetzt sage.
Nee, empfinde ich genauso. Und gefühlt ist ja jetzt, sonst ist ja Schalke immer hier unser heißestes, dickstes Thema. Und gefühlt was ist jetzt, diese Woche hatte ich auch das Gefühl, ja, das ist jetzt einfach mal ruhig. Natürlich gab es diese Aufregung um diesen Elfmeter. Ich habe es ja auch in der Gruppe gelesen. Nico, du meintest, es war kein Elfer, ne? Schalke, ja, Düsseldorf, letzte Sekunde. Ja, also ich sag ehrlich,
geschrieben reicht nicht.
Für mich war ganz klarer Elfer. Der pfeift den in Lifetime. Warum schaltet sich VAR ein? Das war keine deutliche Fehlentscheidung. Der ist nicht viel Kontakt, aber man hat auch gesehen, ist auch nur 2 Zentimeter, die Uedraogo zum Ball fehlen, und genau die 2 Zentimeter sind es eben durch den Kontakt. Der pfeift den in Lifetime, dann kann doch kein VAR reingehen. Diese VAR-Scheiße. Jede Woche diskutieren wir darüber. Wenn du den pfeifst, ist hart, aber dann darfst du ihn nicht zurücknehmen. finde ich.
Word. Word. Also das ist auch so mein Punkt. Ne? Also wenn er den von vornherein sagt, das ist mir zu wenig, dann ist das okay. Aber wenn er ihn pfeift, ne, mit, also, aber machen wir uns nichts vor, das ist ja jetzt nichts, was jetzt mal bei Schalke irgendwie hochgeploppt ist, diese nur klare Fehlentscheidung. Dat, ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell ist. Ne? Wir rezitieren das immer, aber ob das wirklich noch die aktuelle Regel ist, weiß ich gar nicht. Aber ich finde auch, wenn du den einmal gibst, dann braucht er kein VAR ihn rausschicken. So. Also entweder sagt der VAR dann Schwalbe oder der sagt, naja, da war was, ist zwar hart, aber ja, let's go. Ja, ein bisschen schade, ein bisschen doof, ne? Auch gerade für ihn. Also der war wieder 15 Minuten auf dem Feld, ist in 15 Minuten fünfmal gefährlich geworden. Alter, ist schon wilder Junge, ne? Und jetzt liest man heute, dass wohl der Abschied besiegelt ist, irgendwie, das, was schon sehr wehtut und dann für 7,5 Millionen wohl, was doppelt wehtut, wenn man sich das Potenzial vor Augen führt, ne? Aber ja, es ist wie es ist. Hoffen wir, dass er jetzt irgendwie nochmal 3 Spiele ein bisschen Gas gibt, irgendwie nochmal 1-2 Türchen schießt, ein paar coole Aktionen dabei hat. Und dann wünsche ich ihm, auch wenn natürlich, ne, Der ganz große Wunsch wäre natürlich nächste Saison nochmal mit ihm und dann auch verletzungsfrei, aber wenn das halt nicht geht, dann, ja, was soll man machen, dann ist das halt so. 7,5 Millionen, ey, ist ein absoluter Schnapper, Alter, da müssen die doch Schlange stehen alle, oder? Jetzt mal ernsthaft.
Ja, da würde ich mich auch anstellen.
Ja.
Ja, crazy. Aber wenn der auf dem Platz ist, Digga, der hat schon Aura, da siehst du schon, dass der was Besonderes ist auf jeden Fall, so für 7,5 würde ich mich da auch mal anstellen.
Ja, da werden bestimmt die Stuttgarts und Leverkusens dieser Welt auch noch sich mit beschäftigen, bin ich mir ziemlich sicher. Wer von denen auch immer. Köln kann es nicht, kann keine Transfers tätigen.
Doch, wir können den holen und dann direkt ausleihen.
Ah, okay, das könnt ihr.
Ja?
Ja, wir dürfen, also es ist eine Registrierungssperre, ne? Du kannst kaufen, wenn du willst und alles. Du darfst den einfach nur nicht quasi in den Spielbetrieb aufnehmen, sondern erst dann zur Rückrunde.
Okay, ja, okay, das ist ein Unterschied. Ja.
Deswegen zum Beispiel darfst du jetzt eben auch Spieler, die verliehen sind oder kaufen zu haben, darfst du kaufen, ne, weil die quasi schon im System sind, so wenn man sich das vorstellt, wie eine Datenbank. Du darfst eben unter den FIFA-geführten Wettbewerben keinen neuen Spieler in den Spielbetrieb aufnehmen.
Okay.
Aber erzähl mal, was darfst du denn sagen oder was möchtest du denn erzählen über deine Gemütslage gerade? Weil, und das jetzt mal ohne jede Häme oder irgendwas, was man damit mhm. Es ist eine heftige Situation, in der du steckst und dieses Spiel am Wochenende, wenn ich davon direkt betroffen gewesen wäre, hätte mich, also wenn ich Luca Waldschmidt wäre, ich würde mich eingraben und ich würde auch, wäre auch heute Morgen, glaube ich, hätte ich mir ein Game Schein geholt, wenn ich aufs Gelände gefahren, weil ich einfach denke, Alter Schwede, wie bitter. Wie bitter, dann machst du dann, also A, viel zu spät in der Saison, ja, aber dann machst du irgendwann und dann hast du es und er ist die ganze Zeit mit dem Bewusstsein, wenn ich ihn reingemacht hätte, hätten wir heute gewonnen und dann wären es nur noch 2 Punkte gewesen.
Nee, gelbe Steine hat sich nicht geholt, er war heute ganz normal da, aber ja, Profi. Danach hat er, glaube ich, im Interview auch, wenn ich mich nicht falsch erinnere, auch sowas in den Mund genommen wie, jo, ist mir klar, meiner, hätte man sehr, sehr gut machen können. Aber klar, also ich glaube, was vor allem bitter ist, dass die Stimmung jetzt echt schon viele Spiele immer so war, jetzt müssen wir anfangen zu gewinnen. Okay, jetzt aber wirklich. Ne? Und in der Theorie ist es jetzt immer noch so. Also, dass man sagt, okay, sind noch 9 Punkte zu vergeben, 5 fliegt man zurück, immer noch, ne, ist gut, Freiburg ist ein gutes Team, dann kommt noch Union, die auch echt wahrscheinlich die am allerweitesten hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben sind diese Saison. Und dann zuletzt in Heidenheim, wo man gucken muss, geht's für die dann noch um was, auswärts aus unserer Sicht. Und dann ist halt Planungsgewissheit, ne? Aber ja, klar, ist natürlich, man kann jetzt sagen, man hat am Ende noch das entscheidende Fehlertor gemacht. Es ist besser so als andersrum, dass du führst und am Ende dir dann die Butter vom Brot nehmen lässt. Ich fand auch die Performance dann gegen Mainz wieder am Ende voll gut, aber das ist
aber warum denn bitte immer nur für die letzten 15 Minuten, Digga?
Ich denke mal, das ist einfach klassisches, ne, wenn du weißt, dann können sie auf einmal alle noch ein bisschen locker aufspielen, sie denken, wir sind eh schon am Ende. Oder dann wird da noch mal ein paar Hebel umgelegt.
Check ich nicht. Also Elfmeter kannst du ja mal verschießen, passiert, ne? Tut mir auch übelst leid, der Junge. Aber dass du auf einmal in den letzten 15 Minuten mehr Körner hast als davor in 75 Minuten, das geht nicht in meinen Kopf rein. Das verstehe ich nicht.
Absolut. Also würde ich mir auch wünschen, dass es andersrum wäre.
Ja, was soll Peter dir jetzt sagen?
Ja, was soll ich dir sagen? Ja.
Es war, ich wollte gar kein Statement von dir dazu hören. Ich habe mich selber nur darüber aufgeregt. Ich war richtig, ich habe mir das Spiel reingeguckt. Ich war so, Digga, das kann doch nicht dein Ernst sein, dass die auf einmal letzten 15 Minuten machen die auf einmal Attacke und probieren und weiß ich nicht. Mich hat das selber einfach nur aufgeregt. Aber mich hat das Spiel gegen Darmstadt auch schon genauso aufgeregt. Ne?
Nee,
und
ich das bin ist. Dabei. Mich hat's genauso sauer gemacht. So, steig
ein,
alle von uns rein.
Das ist echt, und wir sind neutrale Fans, so in Anführungsstrichen, ne? Also wir sind neutrale Fans und uns kotzt das so ab, das ist echt.
Ich bin ja schon eher ein Freund davon, dass, also, sagen wir so, wenn Mainz und Augsburg mal wieder ein Jahr zweite Liga einlegen, schöne Grüße. Ich wäre dann cool, wenn ich dafür ein paar Mannschaften eintauschen dürfte, die in der zweiten Liga rumdümpeln. Aber am Ende des Tages machen die das ja auch gerade ganz gut, was sie machen. Und dann hat Köln aber während dieses Spiels auf einmal kompletten Mut in den Rucksack gepackt und rennt mit aller Macht dagegen. Da war ich emotional voll dabei. Und dann habe ich mich aber, ich weiß nicht, ob ich das auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe gemacht habe, aber schon noch dabei ertappt, dass ich den Bayer Leverkusen-Move gemacht habe und gesagt habe, okay, jetzt Ecke, Kopfball, Tor. Oder Freischusskopf, habe ich den immer noch wieder editiert. Freischusstor. Irgendwie so, Ecke-Tor. So. Und das ist aber der krasse Punkt. Und das kannst du, wenn du das Tor von Leverkusen dir anguckst, das sie am Wochenende gemacht haben, und das Tor, das Köln nicht gemacht hat, legst sie aufeinander. Es gibt keinen Unterschied. Es wird ein Ball reingedroschen und dann gibt es quasi eine individuelle Stärke, aber die ist auch nur Andrich wämst das Ding drauf und ein Kölner wämst das Ding auch drauf und der prallt gegen drei Leute ab und der andere knallt gegen zwei Knie und geht rein. Das kannst du nicht mit irgendetwas, diese Situation nicht mit Sportlichem erklären, sondern nur mit hast du Scheiße an den Hacken und das ist unglaublich, dass das, glaube ich, ein Ergebnis der Saison ist, aber trotzdem in dem Momentum sich so krass bitter anfühlt und selber ich habe mitgelitten. Mit dem, was er gemacht
ich
hat.
Auch, wobei man auch dazu sagen muss, bei Köln ist das ja das Einzige, auf das man spekuliert. Irgendwie ein Ball turnelt dadurch drei Leute durch, ne? Und das kann es ja auch nicht sein. Also
trotzdem sage ich danke.
Denn, aber den musst du dann, ne, wenn du den dann auch nicht mitnimmst, dann ist es halt so, wie es ist.
Ich möchte mich trotzdem bedanken, weil Köln hat dazu beigetragen, dass SV Werder Bremen jetzt im Prinzip zu 99,5% offiziell mit dem Klassenerhalt kalkulieren kann. Jetzt sind es 9 Punkte und 9 Tore oder sowas, alles auf Mainz 05. Ich denke, das wird reichen bei 3 verbleibenden Spielen, dass wir nicht mehr auf dem 16. runterrutschen. Plus, dass die Mannschaft ja auf einmal anfängt, Fußball zu spielen, ne? Und ey, ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Ich habe mich aber heute Vormittag ja schon im anderen Format drüber unterhalten und so. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, 3 Spiele, wir spielen noch gegen Gladbach, gegen Bochum zu Hause und in Leipzig und wir sind 2 Punkte
Europa.
Hinter Platz. Wir sind 2 Punkte hinter dem Europa-Konferenz.
Wir reden wieder über Europa.
Ich will jetzt die fucking mindestens 6 Punkte haben, um nächstes Jahr mit Werder Bremen Europa Conference League zu spielen.
Conference Cup Quali.
Den sinnlosesten Cup, den es gibt, ist mir scheißegal, aber ich will, dass die da drin sind. Und ich ärgere mich doppelt und dreifach die Kratze, wenn ich mir angucke, gegen welchen Kackvögel, wir diese Saison schon überall Punkte gelassen haben. Alleine gegen den Aufsteiger, glaube ich, gegen beide Aufsteiger, glaube ich, nur 4 oder 2 von 12 Punkten, keine Ahnung. Boah,
ja,
und jetzt auf einmal sind wir wieder
am Ende. Aber das ist ja das berühmt-berüchtigte Schneckenrennen, wie oft zitiert wird, um die Europapokalplätze. Auch da verliert Hoffenheim am Wochenende gegen Bochum, Wolfsburg schlägt Freiburg, Augsburg verliert plötzlich gegen Werder Bremen, womit keiner gerechnet hat. Ne, also da will ja keiner so richtig nach Europa. Und dementsprechend, ich glaube, wenn du 6 Punkte holst, dann kannst du deinen Flug nach Molde nächstes Jahr buchen.
Ja, Freiburg kassiert schon mal keine Punkte in Köln am Samstag.
Freiburg ist auch Europa League, das ist was anderes. Unsere Gegner sind ehrlicherweise Heidenheim, so ein bisschen Augsburg.
Welchen Rechenfehler mache ich eigentlich gerade? Weil Leverkusen den Pokal holt, oder?
Leverkusen holt
Digga,
den Pokal.
Nee,
es geht weiter. Es geht los. Champions League, wenn Dortmund, Bayern, Leverkusen. Ich glaube, die müssen noch 2 Siege holen oder ich glaube, einer muss eine Runde weiterkommen. Hat
und
die
Aston Villa darf nicht.
Das ist egal.
Aston Villa
dann
darf
ist
nicht,
es egal. Wenn Aston Villa alles gewinnt, reicht trotzdem der Nationalmannschaft, also Deutschland trotzdem eine gewisse Anzahl Siegen.
Ein Sieg.
Dann ist Deutschland der Zweite im Ranking und kriegt einen 5. Champions League Platz. Darum geht's. Wenn der 5. Champions League Platz da ist, geht es also bis Dortmund in die Champions League. Dann kommt der Pokal. Wenn Bayer Leverkusen den Pokal gewinnt, geht der 6. in die Europa League, der 7. in die Europa League Quali und der 8. in die Conference League. Herzlichen Glückwunsch.
Er ist krank.
Es war Werder Bremen. Und ich weiß, dass mir das jetzt schon um die Ohren fliegt, aber ich habe einfach keine Lust mehr. Ich will nicht die ganze Zeit immer dieses rum. Das tut alles immer so. Jetzt will ich mich. Wir sind am 31. Spieltag und ich kann beruhigt in die Saison gehen. Jetzt will ich auch 3 Punkte gegen Gladbach, 3 Punkte gegen Bochum. Und dann kommt ihr alle mit, wenn wir auswärts müssen. Ne? Pilla guckt so intensiv aufs Handy. Ich glaube, der sucht schon die Auswärtsrouten für Europa Conference League Spiele. Hat mal geguckt, wo Pristica.
Ich glaube auch.
Wo die stehen, ob es vielleicht eine Auswärtsfahrt sein kann.
Die Länder, in denen Pillow arbeitet, die klingen gut nach so Conference Cup Auswärtsfahren.
Nico, ja. an der Stelle übrigens nochmal schöne Grüße aus unserer Community. Du hast dieses Jahr großspurig angekündigt, nach Augsburg zu fahren. Und der Pöbel hat mir geschrieben, er ist enttäuscht.
Ja. Kann
da wollte ich nur mal an dieser Stelle schöne Grüße ausrichten. Ja. Aber dann nächstes Jahr.
Man muss sich wenigstens einmal eine Chance haben.
Ja, Privatleben, ja, komm.
Mein Privatleben hat dazu geführt, dass es dieses Wochenende nicht ging, sonst wäre ich da gewesen.
Ja, Privatleben, wer interessiert sich denn für sowas? Nächstes Jahr in Molde oder in Pristina, wo auch immer, kannst du dich dann wieder beweisen.
Ich mach's wie jedes Mal, ich werde mir auch nächste Saison wieder Augsburg Auswärtsspiel gegen Werder Bremen in den Kalender eintragen, das Wochenende, und versuche es zu beschützen. Diesmal hat es nicht geklappt. Mal gucken. Wir haben einen Partner, den wir mal kurz erwähnen sollten, Pillow. Haben wir am Anfang vergessen.
Richtig.
Mach mal.
Wolltest du nicht mal?
Nee.
Guck mal.
Das ist ja so wie, wenn du zum Burgerladen gehst, mach du doch mal den Burger. Kannst du auch mal immer. Nee, warum soll ich das machen? Das ist doch Quatsch.
Ja. Soll ich machen besser?
Na komm. Vielen Dank an den besten Partner der Welt.
EA Sports. It's in the game.
Du hattest eben gerade so ein kleines bisschen den Blick. Ja, du hattest gerade so ein bisschen den Blick, als ob du gleich nach rechts eine Schelle verteilt hättest. So.
Nee. Hier ist nur Highlife gerade so ein bisschen.
Ja, geil.
Ist egal. Nein, ich bin sehr weit entfernt davon, Schellen zu verteilen.
Hast du was Neues aus der großen Welt von EA?
Sollen wir mal reingehen?
Ja.
Ja, ich habe kleine Spielchen für euch drei hier mitgebracht. Und zwar Woche mal kurz angeteased oder vorletzte Woche, weiß ich gar nicht. Wir sind quasi schon so gut wie am Ende von EAFC 24 angekommen. Es steht ja noch ein EM-Modus nächsten Monat im Juni vor der Tür. Aber so die Ultimate Team Season neigt sich dem Ende zu und da tut sie jedes Jahr gleich, und zwar mit dem Team of the Season. Da sind direkt 4 Stück rausgekommen. Also eins am 19.04. ein Team of the Season live. Ich glaube, das ist so ein Community Team of the Season gewesen, was irgendwie die Leute wählen konnten, so random, ohne Liga-Bezug. Da sind auch, wenn ich das richtig sehe, ja, da sind auch Männer sowie Frauen drin, aber jetzt am vergangenen Freitag neu dazugekommen, ein Team of the Season Mixed One, glaub so Best of the Rest Ligen-Style mit N'Golo Kanté und solche Geschichten drin. Ja, da sind so portugiesische Liga-Spieler drin, türkische Liga, holländische Eredivisie und so weiter und so fort. Das Team of the Season der Frauen Premier League, obwohl die heißt nicht Women's, wie heißt die denn? BWSL wird es abgekürzt. Weiß einer, wofür das steht?
Barclays Women's halt die erste League, irgendwie sowas. Egal.
Ja, kann sein. Super League wahrscheinlich, wenn SL ist, aber ja, die halt. Und das Premier League Team of the Season der Herren ist draußen. 11 Spieler, oder haben wir einen 12. dabei? Warte, ich check mal kurz. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh ja, wir haben sogar mit Ersatzspieler. Wie viele haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Das ist natürlich blöd. Ich hätte jetzt gerne hier mal die ersten 11 rausgepickt. Ja, und diese ersten 11 quasi mal von euch erraten lassen, so ein bisschen. Ich schau mal kurz, ob ich irgendwie noch eine andere Grafik finde.
Machen wir halt 15.
Wo ich dann
jeder 5.
Ja. Ja, warte mal. Team of the Season, Premier League, erste 11. So. Keine Grafik zu. Die Premier League Team of the Season sorgt für Verwirrung. Ein Kicker-Artikel, komm, gehen wir mal rein. Ist ja live hier. Das Team of the Season Fieber in FC 24 ist ausgebrochen. Vor dem Start des Premier League Teams sorgen einige Ausrutscher von eSports jedoch für Verwirrung. Kicker eSport klärt auf. Ja, okay, ne, doch nicht so interessant. Naja, starten wir mal rein. Was glaubt ihr denn? Auch wenn ich jetzt hier die erste 11, glaube ich, nicht wirklich zusammenkriege, aber ja, die sollte sich aus den aus den Spielern, die hier dabei sind, eigentlich selbst erklären. Starten wir mal mit dem Schnapper, mit dem Torwart. Was glaubt ihr, wer hat es ins Team of the Season geschafft? Welcher Torwart?
Also Allison würde ich wahrscheinlich vermuten.
Zweifel immer, ne?
Ja, ihr gebt eine konsolidierte Antwort ab. Beratet
okay,
euch gerne.
Okay, wir müssen uns, ja dann, also ich würde glaube ich für Allison gehen. Wahrscheinlich ansonsten in der Premier League, keine Ahnung. Nee, sonst gibt's da, also Onana ist nicht gut unterwegs.
Raya, Allison, okay. Allison ist der einfache, die einzige Option, glaube ich.
Wir loggen Allison ein.
Ist auch richtig.
Let's go. Ja,
so, dann Verteidigung. Wen haben wir denn hier? Wir haben einen Innenverteidiger, wir haben einen zweiten Innenverteidiger und wir haben einen dritten Innenverteidiger und einen Rechtsverteidiger. So.
Okay.
Wir haben keinen, wenn ich das richtig sehe, wir haben keinen Linksverteidiger. Genau.
Okay. Ja, dann, also ich würde dreimal Arsenal sagen, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, dann sag mal ein paar Namen.
Also ich würde sagen Ben White, Gabriel, Saliba. Die drei würde ich da hinsetzen.
Na, jetzt sind wir drei von einem Verein, oder?
Und dann bräuchten wir noch einen vierten. Ja, überrascht euch gerne.
Ich will jetzt auch nicht, ich hau mal jetzt halt einfach nur meine Feelings raus. Ne?
Wir reden von auf Voting, ne?
Ja, aber ja. Nicht nur die Spieler, ne? Also Gremium hier, EA hat da Wort mitzureden, irgendwelche Presse und so weiter und so fort, aber auch die Spieler, ja.
Aber dann würde ich immer auch mit Virgil van Dijk gehen, glaube ich, als Running Gag.
Ja, also was heißt als Running Gag? Das ist auch. Ja,
diese Saison ist ja nicht die stärkste und trotzdem ist es, glaube ich, eine unschlagbare Karte. So würde ich mir das interpretieren.
Und ja, definitiv, den würde ich da auch reinstellen. Aber ich weiß nicht, wer sonst, wenn nicht die dreimal Arsenal-Spieler. Fällt euch sonst noch wer ein?
Yo, warte mal. Ich muss mal kurz hier zurückrudern. Also, wir haben. So, jetzt habe ich nämlich auch hier die erste Elf auf einen Blick. Okay, das ist eine sehr ungewöhnliche Formation für ein Team of the Season, habe ich noch nie so gesehen. Und zwar reden wir von einer 3-5-2 Formation.
Wow.
So, also heißt
drei Verteidiger.
Nicht,
zwei
genau,
Maschinen.
Drei Verteidiger.
Sind die bei der 5 sind das zwei Schienenspieler, also nominelle Außenverteidiger?
Nee.
Weil dann würde ich Ben White da noch stehen lassen.
Der sitzt auf der Bank. Der ist im Team, aber der sitzt auf der Bank.
Okay. Ja, dann gehen wir mit Van Dijk, Saliba und Gabriel. Oh, das muss sein, anders geht's nicht, sorry. Oder?
Zwei Treffer. Also Gabriel sitzt mit White auf der Bank. Saliba und Van Dijk sind die beiden Innenverteidiger in dieser Formation, die hier gewählt wurde. Und dann irgendwie die Rechtsverteidigerposition ist so ein bisschen strange besetzt. Und zwar mit, wie heißt dieser Palmer-Kollege nochmal? Cole Palmer?
Von
Chelsea.
Alright. Ja, da gehört er nicht hin.
Ja, ist eigentlich ein rechter Mittelfeldspieler, aber ist hier aus irgendeinem Grund
weil er mit rein
in
musste.
Der rechten Verteidiger.
Ja, ja, der musste wahrscheinlich mit rein und dann war da einfach Platz. Ja.
Aber insgesamt habt ihr ja vier gesagt und die sind alle vier im Team of the Season. Ben White, Gabriel, Saliba und Van Dijk. So, jetzt kommt aber ein Fünfer Mittelfeld, was tatsächlich auch nur aus zentralen Mittelfeld- beziehungsweise Flügelspielern besteht.
Ja, okay. Ich mach mal ganz schnell so mit De Bruyne und Rodri zwei, die auf jeden Fall dabei sein müssten.
100%. Also Rodri... 100%.
Soll ich da beantworten schon?
Nee, lass mal noch zusammen puzzeln.
Okay.
Peter, was hast du noch im Topf?
Ich habe nicht so ultra, aber ist Phil Foden nicht auch einer der heißesten Spieler auf der Insel?
100%. 100%.
Also
würde
ich auch auf dem Flügel sehen.
Declan Rice.
Dann
ist
schon langsam
muss
eng,
auch.
Ja.
Declan Rice muss auch. Kommt drauf an, jetzt wo die Saka listen, aber Saka muss auch. Also für mich ist All-Star-Team Arsenal dieses Jahr. Wen gibt's denn noch?
Ihr seid schon gut unterwegs, ne?
Ja, wahrscheinlich so.
Also machen wir mal Rodri, Haken hinter Rodri ist dabei. Wen habt ihr gesagt? Declan Rice habt ihr gesagt?
Ja.
Ne? Dabei. Die beiden bilden quasi die Doppel-Sechs.
Ne? Ja.
Und der ist nicht dabei und nicht mal auf der Bank.
Ja, der war verletzt, glaube ich, zwischendurch mal. Ne? Kann sein, dass der deswegen nicht gepackt hat.
Ja. Das ist schon... Also nicht mal auf der Bank, ne? Das finde ich schon ein ziemliches Fund. Ja, der war wohl verletzt, aber der ist jede Saison, finde ich, immer so ein bisschen verletzt. Aber gut, dann ist das wohl so. Also heißt, Rodri und Rice Doppel-6. Ihr hattet Saka schon gesagt, genau, der steht hier auf dem linken Flügel, obwohl er eigentlich über rechts kommt, meines Wissens. Mhm. Aber der ist mit drin. Und okay. Ihr hattet noch einen gesagt, der dabei ist.
Foden hat mir noch gesagt.
Genau, Phil Foden bildet hier in dieser Formation die Nummer 10. Quasi der, da wo sonst immer De Bruyne steht. Und dann brauchen wir noch einen auf dem rechten Flügel.
Rechten Flügel? Ah, ist es so ein bisschen nicht Diaz? Vielleicht? Salah? Salah
wahrscheinlich. Ja. Rechter Flügel, Salah, ne?
Ja. Salah, Digga, ja.
Ist der, den du da immer reinpackst. Ja, okay. Ne? Also, so halt.
Naja.
So, und jetzt zwei Stürmer.
Boah.
Den einen finde ich ziemlich cool, dass er drin ist. Den anderen auch, aber
von ja, Erling Haaland.
Haaland ist ja, muss.
Ist, wann auch wurde denn das Boot Beste? Kann Kai Havertz da reingerutscht sein? Auch so halb meme-mäßig?
Niemals rutscht ein okay. Deutscher. So
halb, nee. Halb meme-mäßig, Sache.
Nee, Digga, der rutscht da nicht rein.
Ja gut, aber der bombt schon bei Chelsea, ne?
Was also, ja, auch, wenn so gefühlt sind, bei Arsenal, das ja. Ja.
Nee, aber nee, das ist, dafür hat er nicht genug Strahlkraft, glaube ich, einfach.
Aber was gibt's denn noch so an Stürmern, die da in Frage kommen?
Heulund reicht auch nicht. Heulund reicht auch nicht. Ist es vielleicht Son vielleicht?
Heulund kann in der hier Championship, da kommt er vielleicht in die Premier League.
Schema jetzt, Schema, der hat schon Potenzial. Ich würde Son vielleicht gesagt? Noch in den
ja,
Raum
Son
werfen.
Eigentlich auch immer, aber ist das...
Ja, Mann.
Geil.
Ja,
geil.
Ja, Mann.
Ja.
Heung-Min Son.
Geil.
Finde ich richtig. Boah, die Karte sieht auch perversomato aus. Also 94 Tempo, 95 Schuss, 90 Pass, 92 Dribbling, 49 Defensive und 84 Physis. Und ich glaube, der hat der nicht immer 5 Sterne? Nee, 4 Sterne, 5 Sterne. Nee, aber der hat, meine ich, auf jeden Fall 5 Sterne schwachen Fuß. Kranke Karte.
Alles zurecht, Digga. Der ist so krass, ja, Mann. Ja. Gibt's jemanden, der Heung-Min Son nicht liebt, Alter? Das ist so ein King, ey, oder? Digga. Wir lieben ihn alle.
Ist so, Digga. Erzähl ich auch seit Jahren. Ist einer der underratedsten Spieler überhaupt in den letzten 10 Jahren im europäischen Fußball gewesen. Der Typ ist so eine Maschine, ja, Alter. Mann. Absolut.
Sympathisch und, auch. Krass, immer heftig unterwegs ja, gewesen.
Ja. Ja, ja. Hier noch kleiner Ausflug in die Stats von Erling Haaland. Tempo 97, Schießen 99, Passen 80, Dribbling 92, Defensive 57 und Physis 97. Ja, da kann man doch schon
Digga,
mal...
Digga, was willst du denn dagegen machen?
Mal, Alter, Digga, die sind... Guck mal, die Karte ist nur... Ah, nee, ich hab falsch geguckt. Sorry, ich wollte gerade sagen, die Karte ist nur 1,48 Millionen wert auf dem Transfermarkt, aber stimmt nicht, die ist 11,9 Millionen wert. Rodri ist 1,48. Aber Heung-Min Son ist nur 1,3 Millionen auf dem Transfermarkt wert. Alter, das ist wild, Digga, ne? Mit den Stats. Warte mal, ich mach mal seine Karte an und für sich auf und guck mal, habe ich hier irgendwo die Infos, ob der Info hier. 5 Sterne schwacher Fuß, 4 Sterne Skills. Also, mein lieber Scholli, 1,3 Millionen, naja, dann weiß aber auch, wie viele geisteskranke Karten in der Größenordnung jetzt eben fast Mai 24 dann tatsächlich in die AFC 24 schon rumhampeln. Ne? Von daher, ja, das war das. Ach so, ich komplettiere nochmal kurz die Bank. Sorry, aber ja, da fehlen noch ein, zwei Leute. Und zwar haben es mit ins Team geschafft. Scheiße, habe ich das Ding schon zugemacht. Also, wir hatten Virgil van Dijk, Erling Haaland, Rodri, Declan Rice, Mohamed Salah, Bukayo Saka, Phil Foden, Heung-Min Son, Cole Palmer und William Saliba und Alisson. Auf die Bank haben es geschafft, nicht nur Gabriel und Ben White, sondern auch McAllister von Liverpool und Ollie Watkins von Aston Villa.
Hm. Ja. Auf den wäre ich zum Beispiel...
Mit einer stabilen 43k-Karte, Alter, die Kasse... Kannst du in der SPC packen.
Okay.
Jo, so viel. Aber das ist ganz cool, das können wir beibehalten. Jetzt sollte hier jede Woche irgendwie ein neues Team of the Season aus einer anderen Liga kommen und beim nächsten Mal, weiß nicht, rate ich mit Pimpf und Peter zusammen und Nico stellt vor oder so.
Ja, Mann. Gut. Ja, gefällt mich auch.
Vor allem, wenn es dann in Italien geht oder
Spiele.
Oder Team of the Season Niederlande, da hätte ich Bock drauf. vielen Dank.
Ja, nee, die haben so einen, sind in dem Gemischten mit drin.
Ja, ja, war der Witz. Vielen Dank an den Partner an unserer Seite, der auch diese Saison wieder eiser mit uns durchhält. Ja, komm.
EA Sports. See the game. Oh, sorry. Ich hatte gerade getrunken.
Mit Kohlensäure und allem drum und dran. Dankeschön.
Ja, in der Nase jetzt.
Wir sind in einer guten Länge. Ja, wir sind gute Länge heute und wir wollen ja auch euch noch ein bisschen was hier liefern, wenn wir in den letzten Wochen so ein bisschen nicht geliefert haben. Deswegen hat natürlich jeder von uns auch noch ein wunderbares Thema. Meins lege ich ans Ende, weil es ist ein bisschen Nostalgie. Ich überlege mir, wo wir anfangen. Machen wir doch mal mit Jubelszenen an und auch Platzsturm. Peter, warst du auf dem Platz?
Ja, ja.
Hast du ein Stück Rasen mitgenommen?
Plätze gestimmt. Das habe ich nicht. Wurde ich auch relativ zusammengerissen. Ich beim Rausgehen habe ich noch ein Foto gemacht von der Eckfahne, um die herum so ein bisschen Rasen mitgenommen wurde. Kann ich da jetzt auch jedem kleinen Knirps nicht übel nehmen, der ich da ein bisschen was wegschneidet. Also ein paar Kiddies habe ich da gesehen, die da am Rumhantieren waren. Aber ansonsten, ja, Alemannia Aachen ist aufgestiegen nach einer absolut turbulenten Saison. Also wie man hat gesagt, wir steigen auf. Nach 5 Spieltagen behaupte ich 5 Punkte. Trainer entlassen, neuen Trainer geholt, der sich bei seinem alten Verein selbst rausgekauft hat, Heiner Backhaus, und ist nach Aachen gekommen. Und ich gucke mal schnell nach, so Pi mal Daumen, 25 Spiele, 2 verloren und eins davon war gestern eben oder am Samstag, nachdem alle Spieler bis morgens um 4 feiern waren, nachdem man eben auf der Couch aufgestiegen war am Freitag.
Ach, die haben sogar verloren am Wochenende?
Ja, ja, gegen Bocholt, die lange so der engste Konkurrent waren.
Voll besoffen.
Und, aber auch ein Tor wurde nicht gegeben, also da wieder VAR, grüße gehen raus. Und was es in dem Fall eben gar nicht gibt, konntest du selbst in den Fernsehbildern sehen, der Ball war drin. Der Schiri sagt halt, war nicht drin. Und da habe ich es hier, ja genau, ein Punkteschnitt von 2,6 Punkten pro Spiel auf 29 Spiele und stehen auch im Pokal mit uns. Also wirklich geistkrank. Naja, und dann genau sind wir eben auf der Couch aufgestiegen. Ich war bei dem entscheidenden Spiel vor Ort hier in Köln von Fortuna Köln zu Hause gegen den Wuppertaler SV, die zu dem Zeitpunkt Tabellenzweiter waren. Und es war klar, solange die nicht gewinnen, wird Aachen eh aufsteigen. Und falls der Verfolger gewinnt, hätten sie am Samstag eben am Samstag gewinnen müssen. Also ungefähr ähnlich müssen jetzt wie bei Pimpf, die und Pauli, nur eben, stell dir vor, das Pauli-Spiel wäre einen Tag später. Dann war schon in Aachen komplett Rand und Band. Freitagabend war dann quasi der aufregende Abend, als ich dann hier in Köln war. Und ich bin dann Samstag rüber fürs Spiel. Absolutes Benefizspiel, ne? Also dann doch besser als gedacht. Aber das Schönste war die Kulisse von über 31.000 Fans. Und dann war am Ende eben schon die Ansage, nachdem in der 85. Minute alle am Spielfeld dran standen, sah ein bisschen aus wie so FIFA Street früher. Also quasi menschliche Bande. War die Ansage, ey, wir machen alle Türen auf, alle Tore auf, aber bitte, ne, passt auf euch und andere auf. Und dann kam irgendwann nach einer halben Stunde die Durchsage, yo, der Trainer sollte doch bitte zur Pressekonferenz kommen, während er dann irgendwie so 20 Meter entfernt von mir am Crowdsurfen war. Das waren ja sehr, sehr schöne Bilder.
Aber haben sie denn wirklich auch artig gewartet dann, bis abgepfiffen wurde?
Ja, ja.
Mit Platzsturm?
Ja, ja.
Okay.
Aber es war auch wirklich
nicht
so 90 Minuten
waren
oben.
Ne?
Gut, wahrscheinlich abpfiff. Hat da jetzt aber nicht noch hier der Aachener wird's noch dreimal das Ding da reingenetzt, ne?
Nee.
Dann hätte das auch passieren können.
Aber die Spiele habe ich noch weitergespielt und dann, ja, Feierabend. Standen alle am Seitenrand, aber es war auch echt wirklich Klassiker, ne? Stadionsprecher sagt, Leute, reißt euch zusammen, wir machen gleich schon alle Tore auf und es wird immer, immer, immer voller. Und ich stand dann eben auch noch oben.
Gab es die Situation, dass es einen Einwurf gab und ein Spieler keinen Platz hatte, diesen Einwurf auszuführen?
Ich glaub,
also, sorry für die random Fragen, aber schön.
Ich glaube, der Linienschüler hat am meisten
Probleme. Du solltest mal das Thema Platzsturm, hast du schon, ne?
Könnte ich auf jeden Fall mal mitbringen, ja, aber ich bin noch nicht bereit für die Punchlines, die ich in der WhatsApp-Gruppe von euch dafür abkriegen würde.
Okay, siehst du.
Das hält mein kleines Herz nicht aus.
Aber ja. Wie ist denn die Gesamtstimmung in Aachen? Peter, das ist ja noch die wichtigste Information eigentlich an der ganzen Sache, abgesehen davon, dass wahrscheinlich die Dauerkarten ausverkauft sind für nächstes Jahr, dritte Liga. Wie sehen die Europapokalpläne aus in der Stadt? Oder sind
ich bin mir sicher, es gibt schon erste Entwürfe für die T-Shirts. Aber die Stimmung ist wirklich Wahnsinn. Also vielleicht habt ihr auch schon Bilder gesehen. Es ging ja wirklich überall rum und auch so meine Freunde und vor allem auch hier in Köln, meine Leute, die ich da schon vor einem Jahr voll zugelabert habe, die sagen auch, ja, habt es endlich geschafft, ihr Arschgeigen. Jetzt endlich dritte Liga und wir tun so, als ob es Champions League wäre. Ne? Aber klar, kein
Nur
Sport
noch
total
eine
mehr.
Liga
ist die beste Nachricht.
Die beiden Vereine deines Herzens.
Das ist auch wirklich geisteskrank, wenn man sich das überlegt.
Also das Stadion ist auf jeden Fall, ja, glaube ich, doch damals gebaut worden für international,
ja,
ne?
Ja.
Als sie als Zweitligist international Alemannia gespielt haben. Von daher,
du hast schon angerichtet.
Also ich sage auch, eigentlich jetzt wieder ausbauen, ne? Also wenn wir in der Regionalliga schon vor über 3.000 Fans spielen, dann musst du auf 5.000 aufsteigen.
Man muss das halt auch wirklich
kommen.
Sagen, ne? Die nicht nur der Zuschauerschnitt, sondern auch die Partybilder, die man gesehen hat und so weiter und so fort, der Platzsturm, alles, ne? Das haben wir so in Leverkusen auch erlebt und wir reden hier über den Regionalligisten, ne? Und wahrscheinlich, ich war nicht dabei, aber wahrscheinlich haben wir es da noch ein bisschen exzessiver jetzt erlebt in Aachen und das ist für Regionalliga-Verhältnisse schon sehr insane.
also die Fotos, die mir schon geschickt wurden, quasi ich schicke meinen Kumpels ein Foto, ey, hier gerade das entscheidende Tor für den Verfolger in Köln. Und dann kriegt er nur Fotos zurück, wie Pyrotechnik gezündet wird in der Kneipenstraße in der Ponte in Aachen. Ne? Und dann ging es genau von da zum Rathaus und am nächsten Tag ging es dann auch genauso weiter. Jetzt hat die Mannschaft noch 3 Wochen irgendwie nichts zu tun, spielt ein Pokalfinale und kann sich dann qualifizieren für den DFB-Pokal. Aber ja, absolut. Ne? Wir haben jetzt schon 10.000 Dauerkarten verkauft und Stimmung war, also das ist bescheuert, Kinosäle waren ausverkauft, die das Spiel
gezeigt
haben.
Warte mal, die das Spiel Wuppertal gegen Fortuna Köln gezeigt haben? Oder dass euer
Spiel... Nee, das Spiel dann... doch, das lief sogar auch. Das lief sogar in Kinosälen außerhalb von Aachen, so in Alsdorf oder sowas. Alright. Das wäre so wie nicht in Hamburg, sondern in Buchholz oder so läuft es im Kino.
Das ist schon also, insane, ja.
Und dann auch Schale konntest du kaufen vom Stadion mit dem Slogan, der so inoffiziell rauskam, Gott will es. Oder Gott wollte es, genau so war der dann. Ja, weil eben auch, ne, was Leverkusen Glück hat, hatte Aachen ehrlicherweise jetzt genauso. Hat der Trainer auch immer gesagt, das war immer das Motto von ihm, wir müssen demütig bleiben, wir schauen auf uns natürlich und wir sind sehr tüchtig und dann kommt auch das Glück dazu. Und ja, jetzt nächstes Jahr, ab nach 1860, ab nach Essen, ja, und automatisch auch das größte Drittligastadion.
Stark. Stark. Schöne Geschichte, ehrlicherweise.
Mhm. Ja. Wie gesagt, kein Sport total mehr ist das Beste daran. Ich weiß nicht, ob Magenta Sport so viel geiler ist, aber finden wir raus. Hat jemand Connections zur Telekom eigentlich? Kriegen wir da irgendwie einen Code?
Ich glaube nicht. Ich habe die mal gedisst wahrscheinlich eher.
Ne? Ja, ich glaube, keiner hier hat wirklich gute Beziehungen dahin, ne?
Ja.
Also Pillow hat so schlechte Beziehungen, dass der schon ausgeklinkt ist.
Ja, Pillow,
ne?
Hören wir
ja, ja, jetzt schon gemutet. Ja.
Pillow, du bist immer noch gemutet.
Rest in peace.
Ja, jetzt bin ich. Da ist nicht mehr. Vodafone gibt keine 50% Rabatte mehr. Wo? Hier werden die Zügel ein bisschen enger geschnürt. Aber ja, ich quatsch mal drüber. Chris, gehen wir schon hin.
Perfekt, lieben Dank.
Stark.
An wen darf ich den Staffelstab weitergeben? Wäre ein ähnlich schönes Thema.
Ja, weiß ich nicht. Jetzt, also Pillow sitzt gerade so entspannt in der Ecke da, deswegen würde ich vielleicht einfach mal übernehmen. Ne,
ja, ich wollte eine schäbige Überleitung machen. Darf ich eine schäbige Überleitung bauen?
Nein, bitte nicht. Ja, komm, mach.
Doch, gibt's eigentlich ein Retro-Trikot schon, das aufgelegt wurde bei euch, bei Alemannia Aachen?
Nee, aber es war auf jeden Fall ein Tag wieder, weil auch Leute am Start waren, ne, mit Trikots. Da war noch Nike-Sponsor. Ich stehe da in meinem Capelli oder was wir sonst so hatten. Jacko auch sehr lange. Aber das haben wir noch lange drüber diskutiert. So alte Trikots rausholen ist schon mit das Geilste, was es gibt.
Danke für die Überleitung, lieber Nico. Ja,
ich hab gedacht, du bist besser.
Wie
aber
ihr, liebe ZuhörerInnen,
du jetzt, hast schlecht angenommen, muss ich
nein,
sagen.
Nein, ich brauche das gar nicht. Ich war auch letzte Woche auf einer Comedy-Show und der Typ hat gesagt, Überleitung immer bei Comedy, irgendwas künstlich hin und her. Und dann hat er einfach so, wie nennt man diese Präsentation, PowerPoint, also PowerPoint-Übergänge gemacht, hat sich dann so einmal im Kreis gedreht und dann kam nächste Thema. So würde ich das jetzt auch machen. Ich wollte einsteigen in mein Thema. Was du jetzt schon gespoilert hast, Retro-Trikots, habt ihr schon gehört von Blokecore? Hat schon mal jemand davon gehört? Nein. Blokecore.
Erzähl uns.
Sagt euch das was?
Gar nichts.
Nee. Das ist nämlich gerade so die Bezeichnung für den Trend des EM-Jahres und eigentlich auch ging das letztes Jahr schon los. Wahrscheinlich seht ihr das auch überall auf den Straßen. Der neue Streetwear-Hype, Retro-Trikots. Also wirklich überall. Ich glaube, es kam auch so ein bisschen durch TikTok sehr, sehr, sehr groß auf. Überall laufen Kids in Retro-Trikots rum, so 90er-Jerseys, haben die von Vinted oder eBay Kleinanzeigen geschossen. Man sieht auch Spieler, wie Jackson Irvine zum Beispiel ist so einer, der das immer viel rockt. Hector Bellerin macht das schon seit Jahren. Aber eben zum Beispiel auch Fabian Reese von der Hertha, von dem ich auch irgendwie großer Fan bin, den ich krass finde. Und der ist auch Teil eines neuen, sag ich mal, musikalischen Projekts, was mir jetzt heute in die Timeline gespielt wurde von der Hertha, die nämlich heute einen Song veröffentlicht haben, den es 98 schon mal gab. La Ola für Hertha. Ich glaube, damals haben den Michael Preetz und irgendwelche anderen Legenden eingesungen. Und jetzt halt eben Fabian Reese, Haris Tabakovic, einer von den Dardais und ja, keine Ahnung, irgendwer noch. Sorry, no fronts an den vierten. Aber ich fand das richtig geil. Es hat mir so richtig geil Retro-Feeling gegeben. Pillow, du fandst den Song scheiße, hast du geschrieben, ne?
Voll die Maximum-Opfer, ja.
Lieb ich. Weil ist dir einfach ist zu hängen gebliebener Scheiß. Oder weil es Spieler machen.
Wenn, ja, soll ich schon ernst nehmen, oder was? Also so auf lustig und hier, hu, aber ich finde, gibt immer einen Unterschied zwischen was lustig machen und sich zum Affen machen, so albern sein und Also ich musste nach der Hälfte ausmachen, der Cringe wurde zu groß, die Fremdschaft.
Also ich habe letztens erst mit einem Kollegen darüber gesprochen, weil ich fand das auch mal früher so geil, als zu so EM dann so deutsche Nationalmannschaft so Song gesungen hat und so, weiß ich nicht. Ich fühle das. Ich liebe so dieses ganze Drumherum und ich finde, da macht zum Beispiel Hertha gerade in der PR-Abteilung sehr, sehr viel, sehr richtig, hat einfach eine krasse Kampagne da gelauncht mit einem heftigen Trailer, wo die in so einer alten, holzvertäfelten Kneipe sitzen, mit auch alten Spielerlegenden, mit Dartspieler Martin Schindler, mit neuen Spielern und so weiter und so fort. Also wirklich einfach eine geile Kampagne. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dass ich so einen kleinen Sweet Spot für Hertha habe, aber das fand ich mega. Und das Ganze halt eben dieser Song und all sowas haben die quasi als Kampagne gemacht rund um ihr neues Sondertrikot, was sie rausgebracht haben, ich glaube vor 2 Tagen. Und das war innerhalb von Minuten ausverkauft. Ich fand das auch wirklich richtig geil. Dazu gibt's noch einen Tracktop. Falls es hier einen Zuhörer gibt aus der Hertha-Bubble, slide mir rein, wo ich diesen Tracktop und wann ich dieses Tracktop bekomme. Ich finde es richtig geil. Egal, dieses Sondertrikot war ausverkauft in wenigen Minuten, obwohl es nur verfügbar war für Mitglieder. Und der Hertha-Account hat dann auch geschrieben, ey, wir haben schon das Doppelte produziert von dem letzten Jahr. Und ich finde, das ist ein richtig geiles Ding so, diese Entwicklung. Wir haben ja jetzt dieses Jahr sehr viele Sondertrikots. Schalke hatte, glaube ich, auch vor 3-4 Wochen, ja. Wann hatten sie es an? Paderborn oder irgendwie so, irgendein Heimspiel, ne? Haben sie auch so ein...
Irgendwie so ja, weit,
und
ja.
Da sieht man ja auch echt viele Leute drum drin rumlaufen. Augsburg hatte es am Wochenende, glaube ich, sogar gegen Werder an. Auch so irgendwas 70er Jahre Retro-Trikot. Und ich habe da, also da, das trifft voll meine nostalgische Fußballliebe. Und ich finde das wunderbar, sehr viele Kids draußen auf den Straßen zu sehen mit 90er-Jahre-Trikots. Ich finde es auch geil, dass Vereine gerade irgendwie einfach mal geile Sondertrikots rausbringen. Ja, klar, wahrscheinlich ist es für die eher Geldmacherei, aber ja, an dieser Stelle wollte ich einfach mal Shoutouts an Hertha dalassen und an die anderen Vereine, die das gerade einfach wenigstens gut machen. Und ja, keine Ahnung, vielleicht noch die Frage mit in die Runde geben, ob das für euch ja Geldmacherei, Schnickschnack ist oder ob ihr dafür auch so Liebe habt und ob euch das so begeistert, weil ich kotze immer ab, wenn ich Kids in Al-Nassr-Trikots und Inter Miami sehe und weiß ich nicht, vielleicht bilde ich mir dann auch immer so ein bisschen ein, dass das so ein Statement und ich weiß, dass nicht nur Fußballfans, sondern auch einfach so Kids mit so Trikots rumrennen, dann denke ich mir immer so, ja, wir holen uns unseren alten, echten Fußball zurück, weiß ich nicht. Ich fühle das auf jeden Fall sehr, vielleicht habt ihr da auch noch ein paar Gedanken zu oder ihr zerstört mir das jetzt einfach und sagt, ach, scheiß Business.
War eine große Frage.
Ja, stimmt, also sorry, waren 10 Fragen. Aber.
Ja, alles gut. Ich fand übrigens, also ja, den Song fand ich richtig räudig unnötig, aber das Video fand ich dafür umso cooler, also da bin ich schon mit an Bord, ne? Ich habe auch voll lange gebraucht, um zu checken, dass das Andreas Thom ist, der da sitzt in der Kneipe und so, ne? Also
ja.
Das war schon sehr, sehr nice, muss man wirklich lassen. Also der komplette Video-Ding ging auf jeden Fall steil. Und ansonsten, ja, also ist so ein bisschen beides, ne, was du gerade gesagt hast. Ja klar, wird damit Geld verdient, aber ich meine, wenn das am Ende innerhalb von Minuten ausverkauft ist und so weiter, ja, auf Schalke dann auch und ich denke mal beim Bremer Sondertrikot beim letzten auch, ne? Also dann gibt's ja für einen Markt, dann wollen die Leute das ja haben, ne? So, und du, dann ist für mich so der Win-Win-Case gegeben, ne? Wenn das Unternehmen oder der Verein in dem Fall nochmal eine Mark macht und die Fans das aber cool finden und damit durch die Gegend rennen und da Bock drauf haben und das Geld dafür ausgeben, ey, dann alles cool.
Aber kickt dich das auf? Holst du auch gerne mal dein altes Penzer-Trikot aus dem Schrank oder bist du so, ach ja, Trikots, was soll die Scheiße?
Ich trage keine Trikots so eigentlich. Außer im Urlaub, wenn die doch. Ich war, als wir November in Miami am Strand waren, da habe ich durchaus das schwarze Ausweichtrikot der aktuellen Schalke-Saison gerockt, definitiv. Da ist dann so ein bisschen der Represent-Faktor dahinter, wenn ich im anderen Land bin oder so, ne? Aber ansonsten bin ich kein großer Trikotträger, obwohl ich viele Trikots habe. Die habe ich aber meistens dann getragen, als ich selber noch Fußball gespielt habe, irgendwie beim Training oder so. Aber wenn, erinnere mich nächsten Montag mal dran. Nächsten Montag, wenn wir aufnehmen, bin ich zu Hause. Wenn du auf Retro-Trikots stehst, da habe ich was. Kann ich dir mal über Kamera zeigen.
Ja,
habe ich schon kleine Chats.
Ich bin ein großer Freund von diesen, schon auch von ein paar dieser Dinge, aber meistens sind sie all black. Weil es ist so ein Trikot-Representer und du siehst aber den Sponsor nicht so, der mich ja am meisten an Trikots in der Regel stört. Und da finde ich die Frankfurt-Version gerade ganz geil, die stattgefunden hat. Diese diese Dortmund-Version, die da die All Black, die es letzte Saison gegeben hat. Ich finde auch bei Werder gab es mal so ein schönes so mit Grün und dann eine Idee von einem eingewebten Element da drin. Solche Sachen mag ich immer schon ganz gerne, so weil sie auch mal ein kleines bisschen anders sind und damit dann vielleicht auch mehr, aber ich darf das Wort hier nicht nutzen, sonst haut ihr mich um. Aber es ist nicht mehr, es ist mehr als ein Trikot, sondern du kannst es halt theoretisch auch als so ein Alltagsshirt, so nenne ich es mal, einfach mitnehmen,
ja,
weil es nochmal ein kleines bisschen anders wirkt, als in einem blau-weißen Trikot bei Mallorca am Strand zu sitzen.
Wir wollen ja auch nur unsere Vereinsfarben und unseren Verein repräsenten und nicht da nur irgendwie Rewe oder was auch immer, ne? Und da machen aber Vereine gerade auch viel mehr und auch Sponsoren, zum Beispiel bei Wolfsburg ist das Weiß auf Weiß gedruckt jetzt. Mhm. Bei Hertha steht, glaube ich, der Berliner Weg, ne? Also die gehen da schon auch gefühlt so ein bisschen mit diesem, ja, wenn ich sag so, ey, wir holen uns unseren Fußball zurück und das ist fannäher irgendwie, weiß ich nicht.
Ja, wobei, gerade wenn wir von Sponsoren reden, ne, ich meine, das wird heutzutage immer seltener und immer rarer, aber das gab schon so Cool-Sponsoren, ne?
Gab Kracher, so, absolute, ne? Banger.
Wenn ich jetzt an
Stuttgart,
also klar, Schalke klassisch, damals Müller und dann auch irgendwie Veltins, aber ja. Müller in erster Linie, also hier Müllermilch, wenn ich an Bremen denke, hier, wie hießen die, Portas, irgendwas mit Nico?
Ja, ja, Portas, aber das war noch die Zeit.
Dann können sie nicht so cool gewesen sein. Sie hießen so Portas, ne?
Portas, ja. Genau, aber das war noch die Zeit.
VfB Stuttgart, Südmilch.
Ja,
da, aber genau. Pimpf zeichnet gerade eine Kamera bei München Opel. Was trennst du eigentlich mit Bayern München?
Digga, ich hab so eine Rede gehalten. Pass auf, ich muss dir kurz Backprint zeigen. Ich liebe gerade Lothar Matthäus. Ich finde, der macht sich so gut, Alter. Der ist so angenehm als Experte geworden.
Lothar Matthäus Retro-Trikot.
Ist einfach ein geiles Bayern München Lothar Matthäus Retro-Trikot. Was könnt ihr dagegen sagen? Was wollt ihr dagegen sagen?
Ist ein Bayern-Trikot.
Ist ein Bayern-Trikot.
Ja, okay, alles klar. Alright, Jungs. Ich liebe mein Lothar Matthäus Bayern Retro-Trikot. Ich küsse das Opel-Logo.
Hättest auch ein Lothar Matthäus Inter Mailand-Trikot nehmen können.
Ja, ich habe auch tatsächlich ein Retro-Inter-Mailand-Trikot.
Mit Lothar Matthäus.
Aber ohne Lothar Matthäus. Ohne Lothar Matthäus. Ist ja immer auch nicht so einfach, die zu bekommen. Aber ja, gab Banger-Sponsoren, auch mit Hertha, Arcor, HSV Holsten. Da gab's ein paar Kracher.
Jo, Holsten.
Ja. Da gab's schon ein paar Ja, stimmt. Da gab's echt auch ein paar Banger. Aber ja, jetzt, das hat sich auch irgendwie ein bisschen verschoben einfach so, ne?
Ja. Wechsel zu schnell.
Ja. Ja, vor allen Dingen, das ist das, oder was ich eben meinte.
Hier mit Faber. Könnt ihr euch noch
krass, Mann,
an diese Kanarienvogel-Trikots mit dem Faber.
Ärmel. Oh ja.
Ja, konnte schon was, Digga.
Das war sehr böse, ja.
Das war das erste Mal ein Sondertrikot, also, ohne dass man wusste, was ein Sondertrikot ist, glaube ich.
Ja.
Das war eigentlich ein Eishockey-Jersey, Alter. Ist im falschen Stadion gelandet, haben wir davon gezogen.
Ja. Ja, also.
Aber wenn du hier gerade schon.
Ich habe das Gefühl.
Ja, wenn du hier gerade schon.
Mach gerne, erzähl.
Nee, ich will ins nächste Thema. Weil es sei denn, wenn du noch einen hast, ansonsten ist ja das Trikot, das du anders sinnbildlich
dafür über
so aus der guten alten Zeit vom FC Bayern München ist, in der Uli Hoeneß und das, was er gesagt hat, ja noch Gesetz war für den deutschen Fußball. Er ist wieder da, ne?
Ja, war er jemals weg? War der mal weg. der war ein bisschen weg, ja. Wobei, das war dann aber auch nicht das Knast, was du und ich Knast machen würden, wenn wir im Knast gehen würden. Also von daher. Irgendwie hatte ich den mal mitgebracht, weil der macht mir so ein paar Fragezeichen halt, ne? Also haben wir jetzt, glaube ich, alle am Wochenende mitgekriegt. Uli Hoeneß hat sich, und ich nehme es mal eins vorweg, ne? Ich bin. Wie soll ich jetzt sagen? Bevor ich jetzt gleich irgendwie in so eine flapsige Art übergehe, vielleicht an der einen oder anderen Stelle, will ich hier nochmal betonen, ne? Ich bin der absoluten Meinung aufgesessen, dass Uli Hoeneß eine der größten Gestalten im deutschen Fußball ist, die es jemals gab, und das irgendwie so, ja, nicht 100%, aber ein absoluter Löwenanteil des Erfolges von Bayern München in den letzten 30 Jahren und des FC Bayern München, so wie wir ihn heute kennen, auf sein Konto gehen. Ne? So, und auch wenn der jetzt alt und immer nörgeliger wird und immer älter und immer weißer und immer männlicher und, ne, also ihr wisst, worauf ich hinaus will, das ist mir total egal. Also der Typ wird auf eine Art und Weise immer meinen Respekt haben. Aber jetzt ist er, was ist er eigentlich noch? Was ist er, Ehrenpräsident oder sowas? Oder ist er einfach nur, ja, Uli Hoeneß? Ehrenpräsident, ne?
Ja, genau, das ist Ehrenpräsident, ja.
So, und dass der jetzt halt
ohne
irgendwie
Ehre
komplett seine, ja, weiß ich nicht, ob der jetzt komplett irgendwie auf alle Ewigkeit seine Schnauze halten würde, wenn er um FC Bayern München geht, wer das geglaubt hat, war vielleicht ein bisschen naiv. Aber Jetzt kommt der irgendwie 3-4 Tage vorm Champions League Halbfinale gegen Real Madrid, also der einzige Wettbewerb, wo der Verein noch was machen kann, wo es noch um was geht und irgendwie die Saison dann doch nochmal rumkippen könnte. Und das würde rumgekippt werden, wenn sie ein Champions League Sieger werden, unabhängig davon, wie realistisch das ist oder nicht. Kommt um die Ecke und sagt, ja, der Thomas Tuchel, den habe ich auch ein paar Mal hier, der war bei mir zum Essen immer und naja, das ist halt eine andere Art von Trainer, ne? Also der kann halt so Jugend oder der hat nicht die Philosophie, irgendwie die jungen Spieler dann irgendwie besser zu machen. Also der glaubt nicht, dass dann Musiala, Pavlovic und noch ein Dritten hat er genannt, irgendwie noch großartig besser machen kann und tendiert dann eher schneller dahin, dann irgendwie neue Spieler zu verpflichten und so weiter und so fort. Also irgendwie unterm Strich, ja, der kann nicht so gut junge Spieler entwickeln. Worauf Thomas Tuchel dann am Samstag nach dem Spiel in den Interviews dementsprechend allergisch reagiert hat und auch davon gesprochen hat, dass er sich in seiner Trainerehre verletzt fühlt und so weiter und so fort. Hat ein paar Beispiele aus der Vergangenheit aufgezählt, wo er junge Spieler durchaus weiterentwickelt hat und zu Nationalspielern, Weltmeistern und so weiter verholfen hat. Ja, also ich fand grundsätzlich einmal so ein bisschen den Zeitpunkt von Uli Hoeneß, weil also ich glaube, da hat er ja schon auch im hohen Alter noch ein Gespür für. Also wann greife ich hier mal an, wann haue ich mal dazwischen, wann tut das eventuell gut und wann nicht. Also da lag er aus meiner Sicht komplett daneben. Einmal gleich abchecken, wie ihr das seht. Aber wenn wir das mal zur Seite schieben, finde ich da halt, da ist ein Punkt drin. Ne? Also ich finde, dass Jamal Musiala diese Saison nach wie vor auf einem unfassbar hohen Niveau spielt und wirklich wahrscheinlich das größte Talent im deutschen Fußball ist, was wir jemals hatten und nach wie vor eigentlich vorgeschrieben ist, dass er eine riesen Weltkarriere macht, aber aus meiner Sicht hat der dieses Jahr tatsächlich so ein bisschen stagniert. Also den nächsten Schritt, den irgendwie alle erwartet hatten, ist aus meiner Sicht nicht gegangen. Da würde ich einfach mal im Raum werfen und diskutieren, aber liegt das denn dann tatsächlich am Trainer, an Thomas Tuchel? Liegt das an ihm selber? Hat das viel mehr mit dem Gesamtkonstrukt der Saison bei Bayern München zu tun gehabt, dass er irgendwie gar nicht so richtig funktioniert hat? Und so weiter und so fort. Also ich finde, er hat halt mehrere Dimensionen. Ne? Einmal, was erlaube Hoeneß und was ist das für ein Timing? Und zum anderen ist da aber vielleicht dann doch am langen Ende was dran, von dem, was er gesagt hat. Unabhängig davon, ob es zur Unzeit kommt. Diskussion eröffnet. Ich weiß, waren auch fünf Fragen auf einmal.
Ich habe grundsätzlich so ein bisschen das Thema, dass ich schon, also die großen Reden über die Verdienste von Uli Hoeneß brauchen wir nicht drüber zu sprechen, da sind wir uns alle einig. Aber es gibt halt irgendwann den Moment, und das ist das, was ich bei Bayern München schon ein bisschen länger beobachte, wo du das alles, was du dem Verein, der dein Leben ist, Gutes tust, du irgendwann übersiehst, du verpasst diesen Punkt, ob das jetzt noch gut ist oder ob das schädlich ist. Und ich glaube, wir befinden uns mitten in dieser Phase. Denn egal, ob das am Ende richtig oder falsch ist, was er da sagt und ob Thomas Tuchel Musiala nicht verbessert oder nicht, das ist der dümmste Zeitpunkt, an dem du es machen kannst. Es ist die sinnloseste, Entschuldigung, aber es ist die unpassendste Persönlichkeit innerhalb dieses Vereins gerade, die das sagen sollte, weil das gibt so viele Ebenen drin, die das alles falsch machen. Ich hole ein kleines bisschen aus, bremst mich gleich wieder. Es gibt vor ihm 4, 5, 6 Verantwortliche, die genau das Gleiche sagen müssten oder sollten, wenn man der Meinung ist, dass man das sagen muss überhaupt, und denen allen fährt er über den Mund. Das heißt, das Bild ist jetzt schon klar, dass alle Verantwortlichen,
ja, das ist ein guter Punkt,
alle Verantwortlichen, ja, bei Bayern München haben nichts zu sagen, weil wenn Uli Hoeneß sagt, Thomas Tuchel ist ein Penner, dann ist er ein Penner. Weil alles andere stimmt ja nicht. Wenn jetzt morgen Eberl loslaufen würde, um ihn zu verteidigen, dann hast du auf einmal einen Twist innerhalb des Vereins, der absolut unnötig ist. Der ist unnötig für die Positionierung des Vereins gerade, weil wir bei Bayern München gerade in einem Vakuum stecken, wie wir das alle seit 20 Jahren nicht erlebt haben und dabei zugucken können, wie die sich gerade selber destabilisieren, Klammer auf, Trainersuche, egal wer da jetzt kommt, es ist die 4. oder 5. Wahl an Trainerposition und das Problem ist nicht der Trainer, sondern der Verein und die Konstruktion, die da drumher stattfindet und dann kommt wieder der altehrwürdige Uli Hoeneß von außen und aber recht hat oder nicht, ist scheißegal, aber haut einmal drauf und erzählt noch einen von und ich werde das jetzt übrigens in nächster Zeit wieder häufiger machen. Das ist wie der 75-jährige alte pensionierte Geschäftsführer, der seinem Junior nicht zutraut, dass er den Bums hinkriegt und deshalb jetzt mal anfängt und ein paar Kunden besucht, so um sich mal anzugucken. Und dann und das mit dem Internet, das verstehe ich nicht so ganz und sowas alles.
Ja, aber vielleicht kriegt der Junior
das ja, der Junior kriegt das nicht hin. Trotzdem ist der Senior nicht die Antwort darauf. Das ist doch genau das Problem, was wir haben. Wir haben ein riesengroßes Vakuum bei Bayern München, weil sie es nicht hinkriegen. Das Problem sind weder die Trainer noch die Spieler in meinen Augen. Das Problem ist das Konstrukt drumherum. Und da hat Bayern ein ganz gefährliches Vakuum. Die Antwort darauf ist aber nicht ein über 70-jähriger Uli Hoeneß, der mal so richtig auf den Tisch haut und nach der Manier, wie er 1986 schon im Sportstudio versucht hat, Christoph Daum, den Jungtrainer vom 1. FC Köln, in seine Schranken zu verweisen. Oder Ralf Rangnick 2004 als Trainer von Hoffenheim. Das ist 20 Jahre her. Irgendwann musst du, das funktioniert so nicht mehr. So, man muss, ja, ich finde, Meinung, ne? Aber ich glaube, dass, klar funktioniert das für den Mund. Aber was ist denn das Ergebnis? Tuchel denkt sich, ja gut, ich gehe ja eh. So, hält ein bisschen dagegen, hält seine Ehre, aber ansonsten sagt er, ja okay, ihr wollt mich ja eh nicht mehr haben, ciao. Was glaubst du denn, was der nächste Trainer macht, der da hinkommt? Der weiß doch, egal mit wem er redet, der setzt sich mit Eber hin, der setzt sich mit, wie heißt er, Freund hin, der setzt sich mit allen verantwortlich hin. Und trotzdem sitzt er da und wartet. Ja, und was sagt jetzt eigentlich Uli Hoeneß dazu? Das kann doch nicht gesund sein für einen Fußballverein. Und das ist genau das Problem, dass der HSV auf eine andere Art und Weise in einer anderen Konstellation hat, in dem jahrelang, egal was passiert war, immer am Ende nochmal drauf geguckt wurde, was dein Kühne sagt, weil der gibt ja das Geld. Ich finde das echt gefährlich, gerade für Bayern München.
Also, du hast auf jeden Fall einen guten Punkt, was den ganzen anderen Stuff angeht. Ich bin da auch wieder so, ich werde auf jeden Fall vermissen irgendwann, wenn Uli Hoeneß nicht mehr seine Fresse aufreißt, weil das auch schon immer so war und immer geil ist. Ich musste jetzt als erstes direkt dran denken. Kennt ihr noch dieses Interview, wo Toni Kroos gerade aufgepoppt ist und dann hat er so ein krasses Spiel gemacht und dann hat Uli Hoeneß, wurde danach so interviewt, dann haben die so gesagt, Toni Kroos ist Weltklasse, bla. Und dann hat er gesagt, Lucio war der beste Mann auf dem Platz. Klose hat die Tore gemacht, nix hier mit Toni Kroos. Der Lucio war der beste Mann. Das war wirklich, also ist eines meiner Favorite Fußball-Interviews, anstatt einfach so, ne, der wollte halt so den jungen Toni Kroos nicht so hoch pushen. Aber ist komplett ausgeflippt. Deswegen, ich werde das vermissen, wenn der irgendwann nicht mehr seine Fresse aufmacht. Und es hat für mich immer noch so diesen Grünwalder Glanz und Glamour, was weiß ich, so diese München-Style einfach, dieses Schickeria-haftige whatever. Ich finde aber, also ist es nicht die Aufgabe eines jeden Trainers, junge Spieler, alte Spieler, wen auch immer, besser zu machen oder an sein Maximum zu bringen? Und ist nicht einfach Thomas Tuchel jemand, der das schon gezeigt hat, dass er das kann bei Chelsea, bei Paris, bei Mainz, bei Dortmund, wo auch immer? Und einfach gerade ist halt eine Konstellation, wo es nicht so richtig klickt und läuft bei Bayern, weder bei Musiala und irgendwelchen anderen Youngsters, noch bei irgendwelchen gestandeneren Spielern im gesamten Verein nicht. Und ist nicht der Trainer sowieso schon entlassen zum Saisonende und es ist völlig egal, was du jetzt davon hältst? Also ich genau finde auch
das,
eher jetzt...
Genau das.
Das dachte ich mir auch, genau. Warum musst du Tuchel das jetzt noch an den Kopf schmeißen?
Ja.
Also in welcher Reaktion erwartest du und warum ist er jetzt genau derjenige, der gerade dafür verantwortlich ist? Und was willst du ihm noch weiter absprechen?
Ich glaube, das ist so ein bisschen der kleinste gemeinsame Nenner. Ne? Also warum zu diesem Zeitpunkt, denn ich glaube, den kann keiner so richtig.
Wobei, wenn er es danach, wenn die jetzt rausfliegen und er macht es danach, dann hätten wir gesagt, ja, was tritt denn der jetzt nach und so, ne? Also
du, ich glaube, der entscheidende Punkt ist doch, du machst das, was du reißt ja so ein bisschen dein eigenes Machwerk immer mit deinem Rattenschwanz so ein kleines bisschen ein, wenn du nicht den richtigen Moment hinbekommst, an dem du loslässt und sagen,
Absprung,
ja, ey. Und das zu der Geschichte gehört auch, dass Uli Hoeneß 40 Jahre lang den größten Fußballverein oder einen der größten Fußballvereine Europas geschaffen hat, aber auch, also das hat er 40 Jahre super gemacht. Aber was war denn nach den 40 Jahren seine Aufgabe? Die Nachfolgeregelung. Und die hat er nicht hingekriegt. Und das ist der Grund, warum er sich jetzt hinstellen muss und rumposaunen muss, wie ein Uli Hoeneß von vor 10 Jahren. Weil er es nicht geschafft hat, das Werk so zu übergeben, dass danach etwas das weiterleben kann, was er aufgebaut hat. Und dieser Effekt, jetzt daraufhin zu prügeln und zu schreien und es so wie früher zu machen, den Impuls kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Und natürlich wird es auch noch ein Gewicht in diesem Verein haben, aber es ist mittelfristig gefährlich.
Also ist der Senior jetzt dafür verantwortlich, dass er Junior nicht hinkriegt?
Nee, der Senior ist dafür verantwortlich, dass er den Junior in die Verantwortung genommen hat.
Oder den richtigen, genau, richtigen Junior findet.
Ja, genau. Er hat den falschen, falschen Junior genommen. Sein Junior war Sein Junior war Brazzo.
Ja, ja. Und der hat, ich glaube, der war eher hummeliges. Ich glaube, der war eher Rummeniges Junior und ja, der hat das voll verkackt und das hätte man eventuell kommen sehen können. Da hast du recht, ja.
Ja. Denn ehrlicherweise ist ja auch das Problem, was wir jetzt haben, das ist alles, guck mal, diese Nachjustierung mit, ey, lass mal Nagelsmann zurückholen und Transfers und Davis und alles, das ist alles in der Zeit entstanden. Das ist alles in der Zeit entstanden. Und Max Eberl kommt dahin und erfüllt sich jetzt den größten Traum seiner Karriere, dass er nicht bei seinem Verein, dem größten Verein Deutschlands, endlich auf dieser Position ist. Und der hat nur Scheiße um sich rum gerade. Und entweder der überlebt das nächste halbe, dreiviertel Jahr oder das nächste Jahr, die nächste Saison. Oder der ist genauso angeschossen, weil er halt keinerlei Macht hat, weil am Ende des Tages Uli Hoeneß darüber entscheidet, ob man jetzt 150 Millionen Euro für Wirtz ausgibt oder nicht.
Ja, so dramatisch sehe ich das jetzt insgesamt noch nicht, die Situation bei Bayern München. Und wie groß der Einfluss von Uli Hoeneß da aus der Meckerkabine dann von oben herunter wirklich ist, sei mal dahingestellt. Aber, also ja, wie gerade schon gesagt, ne, können wir uns, glaube ich, alle darauf einigen, also der Zeitpunkt, so, was er damit bewirken wollte, was jetzt sein Ansinnen war, das zu machen, und der hat es ja jetzt irgendwie heute nochmal irgendwie bestätigt, ne, und nochmal gesagt, dass er davon nicht abweicht und das genauso ist und so, ne. Also den kann ich halt gar nicht greifen und auch nicht nachvollziehen, warum muss das jetzt sein und welchen Effekt soll das jetzt gerade erzielen, was soll das bringen, so, den verstehe ich nicht. Und, aber auch da hatten wir schon, da haben wir vor Jahren das erstmal hier im Podcast drüber gesprochen. Also so ein dynamisches Duo wie Hoeneß Rummenigge, was über 30 Jahre irgendwie alles dominiert und prägt hier in Deutschland. Also das wächst dann halt auch nicht auf Bäumen. Auch dann, wenn es wahrscheinlich bessere Auswahlen gegeben hätte als Brazzo, ne? So. Und machen wir uns nichts vor. Als dann Oli Kahn mit ins Spiel kam, haben wir alle gesagt, ja, okay, gut, dann der wird das schon irgendwie so ein bisschen lenken und renken und hast du nicht gesehen. Ja. Der hat übrigens auch nicht funktioniert, ne? Aber der hat übrigens, ich glaube, keiner von euch dreien hat bisher Succession gesehen, die Serie, ne? Obwohl ich sie zumindest Nico schon mehrfach empfohlen hatte. Oli Kahn hat vor ein paar Wochen mit Seitenhieb in Richtung Uli Hoeneß über die Serie gesprochen und gesagt, das müssen Sie sich mal anschauen, zu irgendeinem Reporter. Da geht's um so einen älteren, alten Patriarch, der nicht loslassen kann und keiner seiner Söhne ist gut genug, um die Firma zu übernehmen und so. Und hatte das so, ne, als Seitenhieb in Richtung Uli Hoeneß gespielt. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten vor Jahren schon mal zumindest mal so ein kleines Bällchen in den Raum geworfen, auf dem drauf stand, Bayern die nächsten 10 Jahre gleich Bayern die letzten 10 Jahre, Fragezeichen. Und ja, schauen wir mal, wohin sich die Fragestellung entwickelt, oder?
Ja, also ich bin nach wie vor dabei. Also Bayern München ist viel zu groß und zu stark, um jetzt abzufallen. Aber da muss ich eine Menge tun. Und ich finde, dieser Auswurf von Uli Hoeneß gerade ist genau ein absolutes Warnsignal für das Problem, weil du hast ja eben auch gesagt, wie groß ist denn das Gewicht? Das Gewicht ist so groß, wie dass der Trainer des FC Bayern München vor einem Champions League-Halbfinale öffentlich angegangen wird und keiner widerspricht. Kein Verantwortlicher hat sich da vorgestellt. Keiner hat gesagt, ja, das können wir jetzt so nicht machen, da müssen wir mal Ruhe walten. Nichts dieser Art. Keinen direkten Gegenzug. Und damit sind wir bei dem eigentlichen Problem des Vereins in meinen Augen.
Ja, bei einem der Probleme, ja.
Ja, ja. Also ich glaube, das Vakuum, aber das meine ich damit. Das greift sich ja, das greift zueinander. Ja. Das gehört alles miteinander. Es ist ganz schön, aber wenn, sagen wir so, Leute wissen, wann gut ist.
Wow.
Ja, pass auf. Und ich habe mir zum Abschluss...
Das wissen aber nicht viele, ne? Das ist auch menschlich.
Aber ich habe eine Liste zusammengestellt, oder genau genommen haben die lieben Freunde von Transfermarkt, haben eine Liste zusammengestellt von Leuten, die zum Saisonende sagen, gut ist auch.
Und wir müssen jetzt beurteilen, wer es noch rechtzeitig gesagt hat und wer zu lange gekickt hat.
Wie du willst. Hab ich in deine Überleitung reingequasselt. Hab ich nie gecheckt. Sorry.
Ist easy. Aber ich habe mir einfach gedacht, ich nehme das mal mit, und das ist so der nostalgische, ich könnte jetzt im Prinzip schon die Abschiedsmusik anmachen für euch, so ein kleiner nostalgischer Rückblick auf die Leute, die uns Ende der Saison verlassen werden, und von euch, ich brauche nur einen Impuls, irgendwas, was euch spontan dazu einfällt, 25 Namen, ein paar sind unspektakulär, ein paar werden Emotionen rausholen, da bin ich mir ziemlich sicher. Go. Wir fangen gleich an mit Dennis Diekmeier. Hört auf.
Der spielt noch Fußball?
Ja. Bei Sandhausen, glaube ich, in der dritten Liga. Immer noch. Ja. Schöne Grüße an seine Frau Dana, seinen Sohn Dion und seinen Dings.
Du bist im Social Media Game.
Dustin, Dion, Dana, Dennis, Dirk, wie auch immer sie heißen. Macht euch einen schönen...
Dass er nicht bei Danthausen gespielt hat, ne?
Little Dirk.
Dirk. Macht euch einen schönen Karriereabend in Sandhausen.
Und ich sage euch jetzt eins, also das Erste, was ich gedacht habe, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, oh, Tuschel, pass auf. Da wird ja auf jeden Fall ein Kommentatorenposten in der zweiten Liga, Samstagabend wird dir gerade gespielt.
Bei Diekmeier.
Ja, Diekmeier, 100%. Der wird irgendwie so genau wie Tuschel, irgendwie so Fußball.
Nein.
Der kann doch keine Reality-TV, Bruder, der wird sagen.
Reality-TV, Stars im Paradies irgendwas machen.
Der kann doch keine drei Sätze gerade aussprechen, Digga. Ja. Kannst vergessen.
Höchster Marktwert übrigens 4,5 Millionen, laut Transfermarkt. Der nächste, Patrick Herrmann. Borussia Mönchengladbach.
Ach, echt?
Ja.
Wie alt ist denn der?
Keine Ahnung.
32? Auch 33? Ja, nicht so mega alt, ne? Also, ich erinnere mich noch, als der so upcoming war, so als der Reus-Nachfolger und so.
Ja,
auf
das
jeden
war
Fall.
Doch vor 3 Jahre erst, oder?
Ungefähr schon, ne? Ging ganz schön zügig.
Und dann war's das jetzt. Tschüss.
Ja.
Makoto Hasebe. Da bin ich schon ein bisschen traurig.
Oh.
Denn, also klar, auch also die Tatsache, dass er in den letzten, auch letzten 2 Jahren bei Eintracht Frankfurt immer wieder der 39-Jährige noch wieder rausgeholt wurde, wenn's brenzlig wurde, spricht für ihn. Hab nie den auch nur also ein einziges Wort sagen hören. Ich weiß nicht, ob der sprechen kann. Mhm. Und trotzdem tut es mir ein bisschen leid.
Passt aber aus. Ist krass. Wäre krass, wenn der gar nicht sprechen kann. So einfach so ein Anime, unsprechender Anime-Charakter. Aber ja, King.
Ja, Legende. So ein bisschen die 2020er-Version von Yeji Nemec damals auf Schalke. Von daher super sympathischer Typ. Ich habe ihn auch nie reden gehört. Aber wusste auf dem Platz immer durch Einsatz und Zweikampfhärte und so. Also Spieler ganz nach meinem Gusto. Guter
Fun
Typ.
Fact, es gab jetzt im letzten Elf-Freunde-Magazin ein Interview mit Jerzy Nemec, der Drittliga-Trainer in Tschechien ist und die sind da hingefahren und haben probiert, wochenlang mit ihm zu sprechen und er war mal, ich gebe keine Interviews. Und irgendwann hat er mal 10 Minuten mit dem geschnackt, weil der hat das ja früher auch immer schon nicht gemacht. Yeah. Aber ja, ist ganz lustig, gibt's einen kleinen Bericht drüber.
Wo in der Elf-Freunde?
Genau, aber in der letzten, also im letzten Heft, nicht im aktuellen. Ich guck mal, ob ich es finde, dann schicke ich dir mal ein paar Fotos davon.
Ja, gerne. Yeji Nemec, Alter, der weiß
Hasebe übrigens 383 Bundesligaspiele gemacht. Lars Stindl ist auch weg.
Ja.
KSC verliert seinen Leistungsträger.
Macht jetzt emotional nichts mit mir, aber hätte ich die Saison ehrlich gesagt noch nicht mitgerechnet. Aber der war so lange verletzt, ne?
Ja, also Leistungsträger vielleicht. Hätte ich den jetzt beim KSC nicht mehr genannt, aber er war auf jeden Fall immer da, der hatte überall die Binde am Arm. Macht auch nicht viel mit mir.
Schöne Geschichte, ne? Wieder zurückzugehen zum KSC.
35, dann war's das. Raul Garcia.
Oh. Atletico Bilbao.
Madrid. Jetzt bei Atletico Madrid. Bilbao am Ende. Atletico Bilbao. Ja.
Tschüss. Hat, glaube ich, sehr wenig Pace bei FIFA gehabt, der Bruder.
Ja, vor 10 Jahren schon. Gracias.
Geht weiter. Adam Boczek, weiß nicht, ob ihr noch was kennt, Fortuna Düsseldorf gespielt.
Normal. Der spielt noch?
Ja, Düsseldorf 2, hört jetzt auch auf. Der ist auch weg. Fabian Lustenberger, Hertha BSC. Tschüss.
Wer ist das? Aber wo? Der mit den Locken, ne?
Der Blonde, ja. Haare. Wo kickt der denn?
Young Boys hat er gespielt. Christian Groß, Werder Bremen, verabschiedet sich. Liebe Grüße. Höchster Marktwert, 500.000. Das ist relativ deprimierend für die Anzahl der Bundesligaspiele, die er gemacht hat. Aber naja.
Hätte ich auch mehr gedacht. Krass.
Nee, der war immer nichts wert. Aber uns war viel wert.
Ich finde angemessen.
Ja, danke schön. Daniel Brosinski, Mainz 05, KSC ist auch weg. Raphael Wolf, auch Ex-Bremer. Mit Fortuna Düsseldorf, verabschiedet sich auch aus seiner Karriere. Der war 2,5 Millionen wert. Chris Löwe, Chemnitzer SC, keine Ahnung. Geht aber.
Wie, keine Ahnung. Dynamo Dresden, der hat auch in der Premier League gespielt und so.
Oh ja, recht hast du.
Auch so ein richtiger Knallkopf gewesen.
Richtig, hier. Und einmal deutscher Meister.
Mit?
Ja, muss ja, warte mal.
Wieso hat der nicht bei 1860 oder sowas auch gespielt?
Warum ist hier eine Meister?
Mit Dortmund wahrscheinlich, ne? Das war Dortmund.
11-12 mit Borussia Dortmund. Der hat die deutsche Meisterschaft, der hat den Pokal. Yo. Der ist Drittligameister mit Dynamo Dresden. Der ist Juniorenmeister mit Chemnitz.
93 Spiele für Huddersfield Town gemacht.
So. So nämlich. Doch, fängt an Spaß zu machen, ja. Ein paar habe ich noch. Okay, Okazaki. Shinji Okazaki.
Ja, Mann. Ehemals Mainz, ne? Hat bei Mainz gespielt,
Bundesliga
oder?
Gespielt, bei Mainz und bei Stuttgart. Leicester City recht lang gespielt. Ich muss gerade, und hat dann mit Leicester City auch die Premier League gewonnen. Gehört in die Riege.
Krass, die sind übrigens wieder aufgestiegen, ne?
Ja, herzlichen Glückwunsch, stimmt. Ja. André Hahn, Augsburg, auch weg.
Der spielt noch?
Ja, auch noch im
Augsburg. Bei Augsburg ist der noch?
Ja, auch beim Augsburger Kader.
Crazy.
Sollte nicht mehr sein. 7 Spiele noch, 2 Hütten hat er gemacht immerhin die Saison bisher. Tschüss.
Da hat irgendeiner bei uns auf Schalke mal richtig kaputt getreten, aber der halbe Jahr verletzt. Ich weiß auch nicht mehr, wer das war. Wer war das denn nochmal? Das ist schon Jahre her. Alle Mittellinie, so richtig räudig und faul und dann war der halbe Jahr verletzt, der arme Typ. Oh, wer war das
denn? Ich erinnere mich, ja. Komm, ich erinnere mich.
Okay, der nächste, du musst raten, wer es ist. 31 Jahre alt, geboren
Geis
in Pirmasens.
Geis war es übrigens.
Geboren Johannes in Pirmasens.
Geis, ja. Massiv. Benjamin Auer.
Hat in seiner Karriere den DFB-Pokal gewonnen, den Europapokal, Europa League gewonnen und ist Weltmeister.
Weil er kommt aus Pirmasens.
Erik Durm.
Erik Durm, herzlichen Glückwunsch.
Aber der hat jetzt schon im Winter aufgehört, glaube ich sogar. Bei Kaiserslautern war der noch, ne?
Ja, warum weißt du, wo Erik Durm geboren ist?
Ich weiß nicht, wo der geboren wurde. Nur wer soll denn sonst noch die Weltmeisterschaft gewonnen haben aus Deutschland und dieses Jahr aufhören, außer Erik Durm? Großkreuz hat schon aufgehört.
Ich wollte gerade sagen, Großkreuz hat schon aufgehört, ja, bleibt ja nicht mehr viel. Ne?
Einen habe ich noch, also noch ein paar habe ich noch. Joe Hart, auch weg. Celtic Glasgow am Ende.
Wie alt ist
der? Manchester City. 37.
Stimmt. Okay, krass, ja. Geht voll. Stolz, der ist auch seit 10 Jahren 37, kann das sein?
Ja, zumindest aber von der Frisur sieht er aus wie 27. Zweimal die Premier League gewonnen. Marcelo Moreno. Kennt ihr noch?
Nee.
Nee?
Wer ist das?
Okay.
Marcelo, was für ein Marcelo?
Marcelo Moreno. Schachtier Donetsk. Werder Bremen, okay. 12 Spiele.
Nee.
Hat aber einige Vorbei, Titel gewonnen, ja. in seinem Leben. Hier der wichtigste ist UEFA-Cup-Sieger. Da, mal gucken, wovon hat er den geholt? Mit Schachtier Donetsk gegen Werder Bremen, genau. Okay, den schieben wir weiter weg. Dann haben wir noch Jerome Gondorf. Einer für die Liebhaber. Ja. Marktwert zwar, ich finde es ehrlicherweise ein Skandal, dass Jerome Gondorf mal 2 Millionen wert war und Christian Groß nur 500.000.
Ist eigentlich derselbe Spieler, ne?
Ja, nur mit weniger gelben Karten, glaube ich. Und
weiß
ich
gar nicht.
Ich habe noch, geht weiter, ich habe noch Marouane Fellaini.
Oh
ja, wo ist der? In Belgien mittlerweile?
Super League in Asien, hier in China hat er gespielt.
In Asien, okay.
Und auch fleißig am Ballen da, bei Shandong Taishan. Englischer Pokalsieger, Europa League-Sieger. Liga-Pokalsieger.
Ja, der hat schon eine gute Zeit gehabt, lass mal. Ich glaube aber, zu der Liste kommt noch einer dazu, der da heute noch nicht draufsteht, nämlich Simon Terodde.
Ja, ich glaube auch. Daniel Caligiuri erstmal, einer für dich.
Ja, Mann. Dingens, Lothar Matthäus größte Herausforderung in seiner Gesamtmoderatorenkarriere, einmal den Namen von Daniel Caligiuri richtig aus. Bruder, Caligiuri, der hat den schon so auf so viele verschiedene Arten und Weisen falsch ausgesprochen, aber noch nicht ein einziges Mal richtig. Ja, ich will nicht sagen, absolute Legende wäre ein bisschen viel, aber durchaus ein
Top-Verteidiger.
Ja, ein Spieler.
Wie viele
mit sehr,
Ligaspiele?
Mit sehr hohem
Bundesliga.
Boah, der hat schon bei Augsburg auch noch mal gut was weggekloppt, ne?
Ja.
Der hat bestimmt seine 300 Spiele gemacht.
370 Bundesligaspiele für Schalke, Wolfsburg und Freiburg.
Ja, und Augsburg diverse, auch. Diverse Derby-Tore und so weiter und so fort. Also der hat auf jeden Fall, der hat es dann nicht auf Schalke.
Ehren Derdiok verabschiedet sich.
Boah, den gibt's noch.
Der spielt noch Fußball, Digga?
Ja, hat in der Challenge League beim FC Sion, glaube ich, gespielt.
Ach, crazy.
FC Schaffhausen,
Crazy.
Ich habe jetzt gehört, du kommst hier in der Challenge League bei hier, wie heißt das nochmal, das, was da auf Twitch lief? Habe ich schon vergessen, in der Baller League.
Der war 2 Jahre bei Ankara Gücü. Dann war noch
Ankara Gücü.
Ja, Entschuldigung, Ankara Gücü. So, ein paar Galatasaray. Der war ein bisschen unterwegs, ja, ich sehe das. Auch Grund zu dir. Also, wenn du so eine Vita hast so, und einfach in 7 verschiedenen Ligen gespielt hast, das ist schon, da Dann kannst du auch was gucken, ne? Danach, dann hast du was geschafft.
Frag mal Nelke.
Mhm. Stark. Stefan Ilsanka. Kennt ihr noch?
Mhm. Ja, klar. Red Bull Leipzig Legende.
Europa League Sieger.
Ja, mit Eintracht Frankfurt, Digga.
Mhm. Auch in der Idee der Eintracht Frankfurt.
Und dann ist er nach Italien gegangen oder so, ne?
Ja, und jetzt hier Serie B bei Genua. Und hat dann jetzt gesagt, jetzt reicht's auch.
Ja, dann bist du jetzt gleich durch hier, dann reicht's mir jetzt hier langsam.
Ja, ich finde super.
Drei noch. Alexander Ignowski. Kennt ihr noch?
Auch Frankfurt, ja, auch Frankfurt, ne?
Ja. Ja, auch der war auch
und bei. Und auch bei Sandhausen gespielt oder
der
so.
Der war auch bei Bremen und so. Hier, wo war er? Über Bremen, 60, Kiel, Frankfurt, Belgrad, Freiburg, Magdeburg. Der hat auf jeden Fall ein bisschen gekickt. So, jetzt ist mir die Seite zugegangen hier. Geht gleich weiter. Du hast es eigentlich geschafft. Ist gleich soweit. Ist gleich soweit.
Pillow, gar keinen Bock mehr.
Nee, egal, ich schwöre keinen Bock. Seit 6 Namen schon nicht mehr.
Ich liebe das. Nico, nächste Woche, ich habe nämlich so ein TikTok gesehen diese Woche.
Die 50, mit so Spielern, die 50 unbekanntesten Spieler, ne?
Nee, mit so Spielern, die noch spielen. Da war nämlich Roque Santa Cruz, spielt immer noch in Paraguay. Nächste Woche bring mal bitte mit, welche Spieler noch spielen.
Nächste Woche wieder Termine, das können wir nicht machen.
Ja, egal.
Fabian, lass mich mal zu Ende bringen. Fabian Klos verabschiedet sich.
Echt? Mach's gut.
Weißt du, wer auch die Saison aufhört? Pierre Putze. Kennt er alle nicht, ne? Ja, so, jetzt guckt er aber.
Ich hab noch zwei, dann kannst du machen. Sebastian Rode verabschiedet sich. Und das war's.
Oh, da fehlt aber noch jemand.
Wo ist Rode aktuell? Frankfurt.
Frankfurt.
Ist der immer
aber
noch?
Da fehlt noch wer.
Okay, krass.
Da fehlt noch wer. Da muss ich noch mal ganz kurz, Anmerkung der Redaktion, da fehlt noch jemand, den Nico und ich getroffen haben. Und die passende Folge dazu wird an diesem Tag, wenn ihr das hier seht, wird die online sein.
Stimmt.
Backspin Grounds auf YouTube. Nico und ich waren nämlich in Mönchengladbach und wir haben Toni Janschke getroffen. Auch der wird seine Karriere am Saisonende beenden. Was für eine kranke Cross-Promo. Zieht euch die Backspin Grounds Folge Nummer 4 rein.
Sehr gut. Peter, bist du mit dem Gesamtvolumen zufrieden der Folge?
Absolut, 90 Minuten Folge gemacht, also eine
Brecher,
runde Zahl.
Alter.
Das heißt, 15 Minuten kürzer als das durchschnittliche Bayer-Leverkusen-Spiel. Können wir mit aufhören.
Pilo, hast du noch vor, in der Nachspielzeit noch einen reinzumachen oder hauen wir ab?
Peter, war der vorbereitet oder kam der jetzt aus dem
Stich? Den haben wir so aus der Nase gezogen.
Alright.
Sehr, der sagt nicht so oft, aber wenn er was
aber
sagt,
wenn,
dann kommen die oftmals so mit Schmackes von der Seite. Ich hab nichts mehr, nee. Ich mache jetzt hier den Laptop aus.
Ich hab noch eine Sache, die auch dazu passt gerade. Juckt auch wahrscheinlich gerade keinen, weil ich hab Pimp, könnt's vielleicht jucken. Kennt ihr noch Ada Matuschik? Der war bei Köln 6 Jahre, dann noch so Branche. Der ist jetzt beim Regionalligisten Düren, ist der Sportdirektor und Spieler gleichzeitig. Also der macht so Manager-Modus mäßig. Der holt sich selbst die Jungs ran und dann
der
spielt er mit.
Wie Visca Barca. Ja.
Wie Visca Barca, FIFA in Real Life.
Ja.
Manager-Karriere in Real Life.
Finde ich stark. Bleibt
Spieler. Es war jetzt eine lange Folge, Pillow, du warst zwischendurch ein bisschen genervt und konntest nicht mehr, aber ich fand, es war geil heute, es war beautiful heute.
Ich würde auch ich sagen, nach 2 Wochen Pause, wir haben performt, ne?
Ja, das sowieso immer, besteht da keine Zweifel dran.
Ja. Nur irgendwie so der Belastungstag heute.
Als dann der 15., 16. tote Vogel von der Liste kam, war so ein bisschen so, boah, Digga.
Ja, aber genau da wollte ich ja einmal mit euch durch. Das ist nämlich die bittere Realität, nicht immer nur die Highlights. Das ist auch der bittere Bodensatz, dass Ignowski auch
du weißt, ich komme immer nur für die Highlights, weißt du doch.
Ich komme auch für Ignowski hierher. Und ich freue mich schon nächste Woche, wenn du mir erzählst, Nico, wer in Bolivien in der zweiten Liga immer noch an Ball tritt. Da bin ich gespannt drauf.
Ja, in diesem Sinne. Denk dran, wichtig ist auf dem Platz. Bis nächste Woche.
Hallo, tschüss.
Ciao.